PPR Superflex Titan Premium Aaron Jones oder Nick Chubb?
Nick Chubb.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty-Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Wir nehmen sehr früh auf schon. Ich werde mich im Urlaub befinden und faul am Strand rumliegen, während sich unsere Hörer diesen Podcast anhören. Daher sind wir mal Freitagabend, sitzen wir hier beisammen. Und ja, wie ist das Wertebefinden?
Ja, ich kann mich nicht beschweren. Wochenende, ne? Ich habe hier gerade meinen neuen PC zusammengebaut und das läuft auch hoffentlich alles. Also von daher bin ich da ganz optimistisch. Und wo geht's denn überhaupt hin bei dir?
Bei mir geht's jetzt nach Kroatien kurzfristig. Wir hatten Portugal gebucht. Der Hinflug wäre jetzt an diesem anstehenden Sonntag nach Lissabon gegangen. Ich glaube, das hat jeder mitgekriegt, was da, wenn ihr das hört, vor zwei Wochen ungefähr los war. Die haben die Stadt abgeriegelt wegen der neuen Delta-Variante. Einen heftigen Covid-Ausbruch sind für, ich glaube, irgendwie 70% der Cases in Portugal verantwortlich. Und ja, ich bin erst einmal geimpft. Das hatten wir ja damals sogar hier im Podcast und mussten ein bisschen verschieben deswegen, weil ich flach lag. Meine Freundin ist jetzt auch einmal geimpft worden, aber erst Anfang der Woche. Und ja, ich habe dann, also, oder wir haben dann gemeinsam entschieden, es macht keinen Sinn, jetzt nach Portugal zu fliegen mit dem Ganzen. Jetzt haben wir es 1,5 Jahre geschafft quasi, ohne uns irgendwie den Scheiß einzufangen. Jetzt habe ich auch keine Lust, da kurz vorm Scheißhaus zusammenzubrechen, wie man in Bayern lapidar sagt. Und jetzt retten wir uns noch übers Ziel und haben dann kurzfristig uns für Kroatien entschieden.
Ja, das klingt doch gut. Also was man so sieht, ich war selber noch nie in Kroatien, ja, muss ich sagen, aber was man öfter mal sieht, sieht traumhaft aus. Also ja.
Das ist krass, aber das ist, glaube ich, auch so ein Norddeutschland-Süddeutschland-Ding. Wir fahren halt da mit dem Auto noch relativ entspannt hin. Das sind dann irgendwie zum ersten Zwischenhalt, glaube ich, 8 Stunden, 7, 8 Stunden sowas. Also ohne Stau natürlich, und da ist immer Stau, also es werden eher 10 werden. Aber ja, da, wenn du früh losfährst, kommst du da ganz gut hin, und das ist natürlich da von Norddeutschland aus ein bisschen was anderes. Aber kann ich auf jeden Fall, glaube ich, vorab mal, habe ich nur Gutes gehört, war auch mal woanders in anderen Ecken in Kroatien, kann man nur empfehlen, sind tolle Strände, auch wenn sehr steinig und mit Badeschuhen nur zu machen, aber an sich schon tolles Land und ja, geiles Wetter. Super Natur. Wir werden auch 1-2 Tage in einem Nationalpark sein, da ein bisschen wandern gehen. Also es sieht echt vielversprechend aus. Ich bin gespannt, was ich dann sage, wenn ich wieder da bin.
Ja, auf jeden Fall viel Spaß, gute Erholung.
Ja, das Dankeschön.
Das klingt so ein bisschen von hier aus Länder, die man mit dem Auto bereist, sind eher so Dänemark oder natürlich Holland. Also ich bin ja eine Stunde von den Niederlanden, von der Grenze entfernt. Und dementsprechend, also das sind eher so Länder, wo man mal hinfährt.
Ja, da war ich zum Beispiel.
Ja, das ist dann halt einfach
unvorstellbar für einen Norddeutschen, ne?
So, hier ist es noch nie in Holland gewesen. Hier ist es so, an manchen Feiertagen fahren die Leute zum Shoppen darüber. Das ist halt, ja, nee, genau, also von daher, das ist dann so ein Ding. Nö, und sonst, ach ja, genau, ich werde nächste Woche zum ersten Mal wieder Live-Fußball im Stadion sehen. Und zwar meine Bremer spielen hier in Oldenburg zum Testspiel gegen VfB Oldenburg. Und da habe ich heute Tickets gebucht. Werde ich mit einem Kumpel zusammen hingehen. Mal sehen.
Ach, geil.
Ja, wie im geil. Kleinen Rahmen.
Da gibt es vielleicht sogar mal wieder einen Sieg, ey.
Ja, das ist ein Viertligist. Ne? Aber ich habe schon gesagt, also mein Kumpel... Mein Kumpel und ich haben heute schon gescherzt, ist egal, wer gewinnt. Am Ende kann man immer sagen, wir sind ja aus Oldenburg, dann sind wir halt für Oldenburg, ne? Wenn das in die Richtung geht.
Genau. Natürlich, nee, Alter, ihr habt das jetzt wieder im Griff. Wen habt ihr jetzt als neuen Trainer
eigentlich? Markus Anfang von Darmstadt.
Ah ja, genau. Da fand ich eigentlich keine schlechte
Nee,
Verpflichtung,
bei
muss ich
den,
sagen.
was man sonst so gehört hat, bin ich da eigentlich auch noch, also da sind wir noch mit dem blauen Auge davon gekommen, meiner Meinung nach. Also, ich bin gespannt.
Ja, ich bin da auch ganz
Ja.
angetan. Ja. Mal sehen, was sich da so geht. Aber lass uns nicht zu sehr in das Freitagabend-Geschwatze abschweifen, noch mit dem Getränk hier nebendran. Das will ja auch keiner hören. Die Leute hören uns. Warum? Weil wir Dynasty Content produzieren und heute nach den zwei Quarterbacks oder Quarterback-Folgen starten wir jetzt durch mit den Running Backs. Also so, ja, im Endeffekt, klar, wir sprechen ja immer von Superflex-Ligen, aber würdest du sagen, die Running Backs sind immer noch die wertvollste Position im Fantasy Football oder sind das dann doch die Quarterbacks mittlerweile in Superflex?
Ja, was heißt wertvoll, ne? In dem Zusammenhang ist das halt, genau, ist
Genau.
das halt eine Definitionsfrage. Wenn ich jetzt wertvoll im Sinne von, ja, Wert über einen längeren Zeitraum, jemand, der mir viele Punkte über einen langen, ja, über einen langen Zeitraum halt eben bringt, dann ist es mit Sicherheit ein Quarterback, aber den Vorteil und die Ligen gewinnt dir halt im Endeffekt immer noch der Running Back oder die Top Running Backs. Und dementsprechend, ja, kann man einen Case da für beide Positionen machen, ne? Genau.
Genau, ich glaube, der Wert, das hat man jetzt, oder das merkt man auch, das shiftet immer mehr hin zum Quarterback. Ich glaube, das ist auch ein bisschen jetzt an der Zeit gerade so. Also es gibt so Wellenbewegungen irgendwie. Ich kann mich erinnern, 2019 müsste das gewesen sein. Da war doch hier, da war die erste Runde von Startup Drafts voll mit Wide Receivern. Also dieses Juju ging sehr früh und ja,
Beckham.
andere Wide Receiver, also irgendwo ein Bild, was du heute nicht mehr so ganz verstehen könntest, weil du sagst, niemand draftet Wide Receiver irgendwie so früh. Da siehst du mal, das ist eine absolute Ausnahme, dass ein Wide Receiver irgendwie dann in Runde 1 geht. Ganz wenige gehen überhaupt nur in Runde 2 und dann geht es so ab Runde 3 los damit, dass da die wertvollsten Spieler vom Board gehen. Und dann war es letztes Jahr, da glaube ich, war es sehr, sehr Running Back Heavy im Vergleich. Du hattest CMC und Barkley immer mit, Lamar und Mahomes so in diesen Top 4 drin. Und dann gingen auch die Kamaras, Cooks, ja, diese Konsorten auch direkt noch sehr, sehr früh. Und eigentlich wollten sich am Anfang vor allem die Leute auch mit den Top Running Backs eindecken. Und ich kann mich sehr gut an Startup Drafts erinnern, in denen ich Quarterbacks bekommen habe, die ich so um die Top 12 rum gesehen habt, hast du ja locker noch Ende Runde 3, Runde 4, hast du die noch einsacken können. Und das geht mittlerweile halt gar nicht mehr, habe ich den Eindruck. Die sind Mitte Runde 2, ist der 12. Quarterback ungefähr vom Board.
Ja, ich glaube, das hat momentan halt auch einfach was damit zu tun, dass wir auch gerade an so einem Umbruch stehen. Die Klasse um diese ganzen Running Backs wie CMC, Cook, Mixon und so weiter und so fort, Elliott, die sind halt mittlerweile in einem gewissen Alter. Kamara, ne, die Jungs sind halt mittlerweile alle in einem gewissen Alter. Und das werden wir auch gleich am Ranking, denke ich mal, sehen. Dass man die halt nicht wie vor ein, zwei Jahren noch so hoch nimmt. Ne? Das ist eben der Unterschied. Dadurch rutschen dann vor allen Dingen auch natürlich jetzt die ganzen jungen, interessanten Quarterbacks hoch. Ne? Dementsprechend, ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel in einem Jahr wieder etwas anders aussieht, wenn gewisse Jungs sich nochmal bewiesen haben, wirklich Workhorse sind und ja, konstant die Leistung von einem Top 5 oder Top 10 Running Back geliefert haben, dass dann wieder einige der Running Backs weiter vorne stehen werden.
Ja, stimme ich dir komplett zu. Ich denke, wir sehen das ja sogar schon in den Startup Drafts, die sehr, sehr jungen Spieler auf der Running Back Position gehen mittlerweile sehr, sehr früh. Die meisten haben das eh schon verstanden, das Prinzip, dass ja bei Running Backs von Age Peak da ist, ab da geht's dann bergab. Es wird von Jahr zu Jahr weniger Production und auch weniger Wert natürlich. Und das preisen sehr, sehr viele Manager mittlerweile auch ein. Ist was vor einem Jahr noch, glaube ich, ein bisschen anders war. Aber ja, man lernt dazu. Und natürlich sind das dann vor allem auch Reaktionen auf so Fälle wie Todd Gurley, David Johnson, bei denen es wirklich die Klippe so runterging. Und bei denen sind, ja, da konnte man zusehen, wie die Räder abfallen. Das ja, schreckt viele, glaube ich, davon ab, einen sehr, sehr hohen Pick in einen Running Back zu investieren. Und vielleicht gibt es eben wieder die Gegenbewegung und man kann an der Stelle sogar ganz guten Value mitnehmen, auch für sein Dynasty-Team. Denn am Ende, du hast es gesagt, die Running Backs gewinnen die Liga. Wenn du da den Spieler hast, der dir den Punktevorteil bringt, das ist ganz, ganz schwer, auf Quarterback ja einen vergleichbaren Vorteil rauszuholen. Und von Wide Receiver, glaube ich, da will ich gar nicht erst anfangen.
Ja, das sind Einzelfälle, ne? Also bei Running
Absolut.
Backs sind es halt mehr Spieler vor allen Dingen. Du hast zum Beispiel mal einen Lamar Jackson auf Quarterback oder auch einen Devante Adams letztes Jahr Wide Receiver, die dir durchaus auch zum Großteil eine Liga gewinnen können. Aber ich sag mal, wenn ich da meine ja, Chancen in Loskugeln setzen würde, dann würde ich schon eher auf die Top 10 Running Backs setzen als auf die Top 10 Quarterbacks oder Wide Receiver, um da das richtige loszutreffen, wer der League Winner sein wird.
Ja, genau. So jemand wie Lamar war ja in dem Jahr, als er dir die Liga gewonnen hat, nicht mal einer der top gezogenen
Nein.
Quarterbacks. Da war er ja sogar ein Late-Round-Quarterback. Und das sind halt diese, ja, diese Moves und die Probleme bei so einer Position wie Quarterback, die Vorhersehbarkeit, wie viele Punkte er dir bringt, die ist sehr, sehr schwer. Nichtsdestotrotz, dass ein Pat Mahomes zum Beispiel, der muss nicht jedes Jahr ein Quarterback 1 sein und die Liga gewinnen, aber der kann halt auch mal Quarterback, weiß ich nicht, 6, 7, 8 sein und deswegen leidet halt trotzdem sein Wert nicht. Und du weißt einfach, weniger Verletzungsrisiko und so weiter. Ich meine, diese Themen sind ja bekannt. Daher gehen die natürlich deutlich früher mittlerweile. Aber hat nichts daran geändert, dass die Running Backs sehr, sehr wertvoll sind und ich glaube, damit können wir dann auch rübergehen zu unserem Ranking und ja, dann würde ich dir einfach mal die Bühne lassen und dich einfach oder vielleicht machen wir, bevor wir jetzt schon zum Ranking an sich kommen, vielleicht einmal ganz kurz, was haben wir gemacht? Stell doch vielleicht mal unseren oder die Punkte vor. Du hattest das ja eh schon gedraftet, so als in welchen Kategorien du einen Running Back bewertet hast, in dem Punktesystem und also was dein Ranking sozusagen dann mit beeinflusst hat und ja, die Grundlage dafür
Genau.
ist.
Ja, also genau, ich habe es letztes Mal bei den Quarterbacks auch schon gemacht, ne? Genau, und ich habe so ein bisschen so eine Schablone wieder aufgelegt und habe dann folgende Kategorien genommen und mir die genauer angeschaut. Zum einen, die erste Kategorie ist das Alter, das eine Rolle spielt. Dann den Support. Auch hier hatten wir beim Receiver, beim Quarterback letztes Mal auch schon. Genau, das ist hier für die Umstände, ne? Quarterback, O-Line zum Beispiel, ne? Dann die Fähigkeiten als reiner Rusher, als Passcatcher, dann nochmal im Speziellen die Goal-Line-Work, weil wir wollen natürlich in Fantasy Football gerne viele Touchdowns haben. Und dafür ist es wichtig, dass unser Running Back dann auch Goal-Line-Work sieht. Dann die Injuries, ne? Wir können zwar keine Injuries projecten, aber nichtsdestotrotz können wir schon sehen, wie es einem Spieler in der Vergangenheit so erging. Dann habe ich den Punkt Future. Damit ist gemeint, wie sieht der Vertrag aus? Wie wirkt sich das Alter auf die Zukunft aus? Wie sieht es so aus? Ich sage mal, um da mal ein Beispiel zu geben, wenn jetzt ein Melvin Gordon zum Beispiel einen Javonte Williams vor die Nase gesetzt bekommen hat, beziehungsweise mit im Backfield hat, ist das sicherlich für seine Zukunft, zumindest bei den Broncos, jetzt nicht so rosig. Genau, dann habe ich das Talent, nur das reine Talent. Ich meine, das ist für einen Running Back jetzt, kann man sagen, vielleicht nicht so wichtig, aber nichtsdestotrotz macht schon was aus, ob ich da nun einen CMC oder einen Mike Davis im Backfield stehen habe.
Ja, ich würde da sogar einmal, also dazu einmal
Klar.
ganz kurz, ich denke, wir alle, oder das heißt wir alle, stimmt natürlich nicht, aber ich bin auch Teil dieses Running Backs Don't Matter, ja, Team so ein bisschen. Also ich verstehe, dass für ein NFL-Team ist die Running Back-Position nicht besonders wichtig, wenn es einfach nur darum geht, dass ich ja, mehr Wins kreiere für das Team. So, das ist, glaube ich, also verstehe ich oder weiß ich auch, warum das so ist. Aber wenn ich aus Fantasy-Football-Perspektive drauf schaue, dann ist das Talent des Backs für mich eine, also ich habe hier neben Alter und Opportunity, war das mein wichtigstes Kriterium oder meine wichtigste Kategorie, weil ich sage, das Talent des Running Backs bestimmt, wie oft er aufs Feld kommt und wie oft er den Ball bekommt, wie oft er eben, also wie viel Vertrauen er da also genießt und auch, sag ich mal, wie sehr wird für jemanden auch geschemt. Ich glaube schon, dass ein Saquon Barkley, wenn er kein Saquon Barkley ist, ja, also weniger Targets bekommt. Das sieht auch ein Coach. Der will den ins Spiel involvieren. Und am Ende will ich den halt zu Touches bringen. Und ich will, dass er die auch langfristig hat. Und da ist, glaube ich, einfach das Talent, was da
Ja,
entscheidet.
ist auch hier, und das muss man auch mal sagen, das sind jetzt hier so ein bisschen Oberbegriffe, sicherlich auch so ein bisschen Draftkapital spielt da auch eine Rolle, ne? Bei dem Punkt, also
Ja.
ich sag
Klar.
mal, Talent aus Sicht der NFL-Teams könnte man vielleicht sagen, ne? Das spielt hier sicherlich auch eine Rolle und natürlich ein Top-10-Pick im NFL-Draft ist sicherlich, ja, der hat gute Chancen, dass er viel, viel den Ball sieht. Genau, und dann hätte ich noch den letzten Punkt und das ist so ein bisschen Scheme und Offense, ne? Das heißt, ja, ist der Coach bereit, dem Running Back zum Beispiel eine Workhorse-Rolle zu geben, oder eben nicht, ne? Wie Running Back freundlich jetzt, ist das Offensive Scheme, ne? Das ist kann auf unterschiedlichen Wegen sein. Zum Beispiel das System der Saints ist zwar so oder so relativ lauflastig, aber sie setzen auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel auf Alvin Kamara. Ne? So, das wäre jetzt ja auch so ein Beispiel. Genau, und sowas haben wir uns eben dann alles angeguckt und natürlich dann auch nicht starr nach unserem Notensystem da bewertet, also ich jedenfalls nicht, sondern da auch noch ein paar andere Einflüsse ja, spielen da schon eine Rolle. Genau, aber ja, und auch die Gewichtung ist ja, also nicht ja, in zu gleichen Teilen, muss man sagen. Ja, so ein Punkt wie Injury, wie gesagt,
Ja,
dadurch, dass er
absolut.
ziemlich vage ist, spielt er jetzt für mich nicht so eine große Rolle wie andere Punkte. Genau, perfekt. Ja,
Ja.
gut. Soll ich dann gleich mit dem ersten Tier loslegen?
Ja, Logo, fang an. Ich bin heiß drauf. Ich will jetzt wissen, wer dein erstes Tier ist.
Ich nenne es mal meine Big Four und
Okay. Ich habe auch vier Spieler drin, aber ich glaube, dass die anders sind.
ich bin sehr gespannt. Also, genau, langes Drumherum reden. Meine Nummer 1 ist Christian McCaffrey nach wie vor. Aktuell 25 Jahre glatt alt, durch den Vertrag auch noch ein paar Jahre in Carolina und ja. Da kann man nur hoffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet, jetzt nach der solchen Saison letztes Jahr. Aber ja, wenn er auf dem Feld steht und dann wird er halt produzieren. Und dann werden sie ihm auch den Ball geben. Nicht umsonst bekommt er halt dermaßen viel Kohle. Und ja, McCaffrey kann halt fast alles. Als Rusher ist er jetzt vielleicht nicht perfekt, dadurch, dass er auch ein relativ schmaler Back ist, aber alles andere. Ne, Pass-Catching, Goal-Line-Work, die füttern ihn einfach. Ne, gut, wie gesagt, ansonsten Joe Brady als Offensive-Coordinator, ich denke, der kann da auch für ihn ein bisschen was kreieren, wenn man gesehen hat, was er als Clyde Edwards-Helaire im College gemacht hat. Und ja, also Darnold ist auch jetzt kein Quarterback, der viel den Ball läuft, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben.
Genau.
Dementsprechend
Ja.
da bei Dump-Off-Pässen ist da CMC natürlich wahrscheinlich auch sein bester Freund.
Ja, genau. Das hätte ich auch noch gebracht. Also selbst der Wechsel, Auf der Quarterback-Position ist, glaube ich, nicht, also macht's nicht schlechter für ihn. Und ja, ist auch meine Nummer 1, trotz des nicht mehr ganz so jungen Alters. Also es gibt ja durchaus aufstrebende Backs, die dahingehend besser aufgestellt sind. Aber ja, also was er einfach im Receiving Game macht, das ist absurd. Und wenn er nahe, also so eine Opportunity weiter sieht, dann ja, es ist krank. Also hat mehr, ich glaube, letztes Jahr, das ist klar, wäre auch zurückregressiert sicher, aber in den Spielen, in denen er gespielt hat, war er halt, er war der Typ, der in Fantasy Football die meisten Punkte gemacht hat. So in PPR, Six-Point-Passing-Touchdown-Ding, das, mehr als Quarterbacks im Schnitt. Mehr als der Quarterback 1 im Schnitt. Das ist absurd. Also er ist ein Cheatcode und wenn er halbwegs in der Richtung liefert, dann gewinnt er dir einfach wieder eine Liga, wenn dein restliches Roster halbwegs ja, passt.
Genau, das ist ja dann meine Nummer 2 ist der gute Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts. 22,4 Jahre alt, also wirklich noch jung. Natürlich ein Jahr erst gespielt. Dann, ja, die Umstände für Taylor sind meiner Meinung nach ziemlich gut. Er hat eine, ja, Top 5 Run-Blocking-O-Line in der NFL. Ne, die Jungs kreieren da ordentlich und ja, darüber hinaus in Indianapolis will den Ball auch laufen. Das hilft auf jeden Fall dazu, darf Taylor auch den Ball fangen. Das hat man, da hatte man vorher durchaus Zweifel vor seiner Rookie-Saison, aber ja, es wird einfach zu ihm auch der Dump-Off-Pass gespielt. Das heißt, auch da hat er eben das Potenzial, die Punkte zu machen, die es eben braucht, um ja, ein Top 5 Running Back in Fantasy zu sein. Und ja, der wird da die nächsten Jahre ordentlich abreißen. Ne? Das ist keine
Ja,
Frage.
ist natürlich ein mega Spieler, so für Fantasy, für Dynasty. Besser geht's kaum. Ich habe ihn nicht auf der 2, ich habe ihn auf der 3. Und ich muss sagen, ich schwanke hier heftig zwischen 3 und 4. Also, da ist er gerade noch so drüber, aber im Prinzip traue ich ihm nicht zu, dass er im Receiving Game so eine dominante Rolle einnehmen wird, wie es vielleicht andere Backs können. Und ich bin halt gespannt, wie das jetzt läuft mit Carson Wentz statt Philip Rivers. Denn Philip Rivers ist natürlich der Checkdown-God der NFL gewesen. Ja, da haben die Running Backs einfach massig Targets gesehen. Carson Wentz ist jetzt auch nicht der mobilste Quarterback, klar. Aber wie viel er dann wirklich zu Taylor passen wird, wird man sehen. Und es ist natürlich auch noch Nyheim Hines da. So ein bisschen ein Problem, glaube ich. Und er wird nicht diese, ich sehe in ihm keinen Three-Down-Back, zumindest für die anstehende Saison. Auch wenn ich mich da sehr gern vom Gegenteil überzeugen lasse. Aber alles in allem super Running-Back-Prospect und ist bei mir jetzt halt eben die Nummer 3.
Ja, also genau, ich glaube einfach, dass das Volume auch, also Heinz natürlich spielt der da auch eine Rolle, aber trotzdem wird das Volume für ihn ausreichend sein.
Ja, ich
Ja, dann
denke
meine
auch.
3 ist Saquon Barkley, 24,3 Jahre alt, also noch recht jung und ja, war ein Top 10 Pick, wie gesagt. Das Einzige, wo ich jetzt nicht so von begeistert bin bei ihm, ist halt eben ja, die Umstände. Aber
Ja.
Saquon wird gefeatured werden. Das ist halt das Ding. Auch wenn die O-Line jetzt nicht prickelnd ist, wir haben da bei Daniel Jones schon drüber gesprochen. Im Run-Blocking waren sie zumindest, ich sag mal, im ja, oberen Teil des letzten Drittels der NFL.
Ja,
Was, ich sag mal, im
so
Pass-Blocking, im Pass.
im fünften Sechstel waren sie
Genau.
oder so.
Genau. Das Ding ist halt, dadurch, dass die Line im Pass-Blocking so scheiße ist, werden da auch viele kurze Pässe auf Saquon fliegen. Und ja, wie gesagt, Saquon Barkley wird halt seine 350 Touches sehen. Und auch wenn sie jetzt noch sagen, ja, sie schonen ihn zum Saisonbeginn, mag sein, dass das vielleicht die ersten 2 Wochen so sein wird, aber dann wird er wieder gefüttert werden. Da besteht für mich absolut kein Zweifel. Und wie gesagt, er hat eben das Potenzial. Und solange Gettleman da ist, wird er auch seinen Anschlussvertrag bekommen. Und dementsprechend für mich immer noch meine Nummer 3 in Dynasty.
Völlig fair. Ich habe ihn hier auf 5 stehen tatsächlich. Und ja, es ist im Prinzip nur der Landingspot oder nur es sind nur die Umstände, die ihn hier ein bisschen runternehmen für mich. Ich glaube einfach, dass es sehr ineffizient wird in New York. Ich bin da skeptisch, einfach auch. Es ist halt, Daniel Jones ist ein mobiler Quarterback, der halt doch eher mal noch die Beine in die Hand nimmt, als es damals Eli Manning war in seiner Rookie-Season, der ihm halt jeden Ball zum Checkdown rübergeworfen hat. Ja, an sich, ich liebe Saquon Barkley. Ich habe hier bei keinem anderen Spieler so hohe Werte, was Talent, Rushing Ability, Pass Catching, Goal Line und Opportunity irgendwie angeht. Also die Kombi aus dem ist bei niemandem höher als bei ihm. Aber ja, also die Umstände machen für mich, also sind für mich ein Problem und dann ist er natürlich auch nach diesem Jahr, dann ist er halt auch schon 25 und dann geht es so langsam in Richtung bergab. Ich mag ihn wirklich gern. Ich habe ihn hier auch noch im obersten Tier jetzt als 5 mit drin. Gehört für mich dazu den Top-Backs dazu. Aber ja, den Spieler, den ich hier an 2 und 4 habe, da nehme ich jeweils, kommt ein bisschen auf die Situation an, aber außer ich bin Heavy Contender, immer einen Trade 1 zu 1 zum jüngeren
Ja,
Asset.
also bei einem einzigen Punkt, wo ich die, also fair, völlig fair, dass man die Umstände nicht mag, gar keine Frage. Das Einzige, wo ich dir schon widersprechen würde, wäre mit dem Daniel Jones-Punkt, also dass er ein mobiler Quarterback ist und deswegen Saquon den Ball nicht so häufig bekommt. Also in der Rookie-Saison von Daniel Jones, gut, fairerweise, die hat er nicht komplett gespielt, ne? Aber da war Saquon Barkley, also 2019 war das, war Saquon Barkley auf einem 95-Target-Pace, ne? Also hochgerechnet auf 17 Spiele jetzt. Und das ist also, ja, also, ne, wenn ich 100, um die 100 Targets beim Running Back höre, dann freu ich mich
Ja,
schön.
Logo, keine
Selbst
Frage.
wenn es 90 sind, ne? Das
Ich.
ist immer noch sehr, sehr gut.
Ja, keine Frage. Keine Frage. Absolut. Es ist völlig in Ordnung. Ich sage nur, okay, dann ich bring's mal, ich bin gespannt, wo er bei dir ist, aber ich kann ja mal sagen, ich habe hier direkt über ihm noch DeAndre Swift aus Detroit. Der ist in ähnlich schlechten Umständen, was die Offense angeht, aber mit einer wirklich deutlich besseren O-Line ausgestattet. Ist dafür nicht so ein Workhorse wie Saquon Barkley ist natürlich. Sind andere Backs da, die auch rushen. Aber für mich ist dann doch, ich sage halt, wer hat dann mehr Targets und wer kann aus den Targets vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen, weil halt doch das Blocking rundrum besser ist, wenn es an Screens geht, die gespielt werden und kurze Dump-Offs, wo vielleicht auch nochmal ja, ein komplett zusammenbrechendes Play nicht ganz so ideal ist, auch damit der Quarterback den Ball da ordentlich anbringt. Da sehe ich dann bei Swift einfach mindestens mal ähnliche Tagezahlen, wenn nicht sogar mehr. Also im Prinzip sehe ich mehr bei Swift und dann ist er halt einfach 2 Jahre jünger. Und das macht dann noch den kleinen Unterschied. Und deswegen sehe ich sie am Ende halt sehr, sehr ähnlich. Weil natürlich auch bei Saquon muss man schon sagen, ein bisschen zumindest habe ich halt auch so meine Injury Concerns mittlerweile bei ihm. Weil jetzt kommt er halt von einem Kreuzbandriss zurück. Das ist nicht ohne. Das ist jetzt auch kein Riesenproblem mehr in der heutigen Zeit. College war er auch schon verletzt. Ja, also sehe ich halt bisschen kritisch. Und deswegen grade ich ihn hier minimal runter.
Wo hattest du Swift jetzt? Auf der 3 oder auf der 4?
Auf der 4 hatte ich ihn.
Okay. Soll ich sagen,
Meine
wo ich
Nummer 2
Swift
ist noch
hatte?
offen quasi.
Ach,
Kannst du gerne schon mal droppen, aber wir
wenn
können
wir.
auch später zu Swift kommen.
Ja, gut, dann machen wir es später, genau. Okay, wer ist jetzt noch? Deine 2 und meine 4 fehlt. Und ich denke, das ist der gleiche Spieler.
Richtig. Davon gehe ich auch stark aus, ja.
Cam Akers.
Völlig richtig.
Ja. Ja, mögen wir beide sehr, sehr gerne, ne? Also.
Ja, ich bin harter Cam Akers-Fan, werde ich nicht leugnen. Ich glaube, das ist wirklich einfach der Back. Der ist erst zwei, das ist der wirklich 22,0 Jahre. Er ist so der jüngste von diesen ganzen Sophomore-Running Backs. Er hat ein unfassbares Ende der 20 bzw. 2021er Saison in den Playoffs dann hingelegt. Ist dann nicht einfach nur durch einen Cake-Schedule durchgelaufen oder so, ist einfach schon gefeatured worden von Sean McVay, obwohl Darrell Henderson durchaus fit war, hat er die Workload bekommen. Er hat hinter dieser FSU O-Line damals, die einfach ganz, ganz schwach war am College, schon
Ja.
unglaublich gute Dinge getan. Also war, wenn du so Yards per Carry einfach nur anschaust, sah schlecht aus, aber hinter dieser O-Line macht niemand viel Yards per Carry. Und er ist, glaube ich, so ein super talentierter Spieler, der in dem perfekten Scheme irgendwo gelandet ist mit Sean McVay, jemand hat, der gerne Running Backs featuret, der sie gerne einsetzt. Die haben aber sogar so viele Rush Attempts und so viele Running Back Targets da, dass es gar kein Problem ist, wenn Darrell Henderson zum Beispiel auch ein bisschen was bekommt. Das ist völlig in Ordnung. Da ist für Cam Akers immer noch mehr als genug da, um eine Top 5 Running Back Season zu produzieren. Und dann hast du so jemand mit so einer Upside und der ist erst 22. Huiuiui. Also ich war kurz davor, oder ich bin kurz davor, wenn er halbwegs gut scored dieses Jahr und diese Hoffnungen auch erfüllt, dann ist er nächstes Jahr irgendwie so quasi in Stein gemeißelt, meine Nummer 1.
Ja, sehe ich auch so. Genau, also definitiv. Ja, genau, also ich kann dir nur zustimmen, nochmal ganz kurz, also ich habe es hier schon öfter gesagt im Podcast, es tut mir in der Seele weh, als Seahawks-Fan das zu sagen zu müssen, aber die Rams Offense, auf die freue ich mich wirklich extrem nächstes Jahr. Das wird echt, echt
Ja.
spannend zu sehen. Also vielleicht auch manchmal sehr traurig zu sehen, wenn man so auf der anderen Seite steht, aber. Ja, es ist einfach, die Rams wollen den Ball laufen. Also ich habe es jetzt gerade hier nochmal ausgerechnet aus dem letzten Jahr und das auf 17 Spiele hochgerechnet. Auf 17 Spiele hatten sie einen Pace von 502,5 Rush Attempts. So.
Boah, ja.
So, und das ist
Ja.
schon, genau, das ist, hier müssen wir gucken. Ich muss mal eben hier, das waren
Ja,
die
während du guckst, sage ich mal
Sieben,
noch, dann
ja.
darf man ja nicht vergessen, da kommen noch die 150 Running Back Targets von Matthew Stafford dazu. Das ist
Genau.
ja
Das
noch
ist
seine Spezialität, ne?
ja, genau. Also, das kommt noch da hinzu. Sie waren also die Sieben in Rush Attempts letztes Jahr. Dazu, und jetzt, das ist halt das, was man dann auch noch sagen muss, ist es so, dass die Rams auch noch ultra effizient im Run-Blocking waren. Da waren sie nämlich letztes Jahr die Nummer 4 laut PFF im Run-Blocking-Grade. Das heißt also, wir haben hier eine Kombination aus einer Riesen-Opportunity für Akers, ne, wie auch immer sie die Touches aufteilen. Dazu eine effiziente Run-Blocking-O-Line. Dazu ein Coach, der den Ball laufen will oder auch effizient laufen kann durch sein Scheme. Und ja, ich sag mal, diese ganzen Punkte kommen dazu. Dazu noch ein riesen Upgrade auf Quarterback. Du hast es gerade gesagt, ne? Also, dass die Offense insgesamt mehr scored und effizienter wird. Also, ich weiß nicht, das schreit halt nach Running Back 1 Upside, ne? Also, overall, ne, nicht Top
Absolut.
12, sondern genau. Und ja, also wie gesagt, solange Akers fit bleibt und auch Stafford fit bleibt und auch die ganze O-Line natürlich nicht auseinanderfällt, das sind immer so Punkte, das kann dann so eine Saison auch mal schnell in andere Bahnen lenken. Aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Wie gesagt, ich war jetzt hier noch ein bisschen zurückhaltender, indem ich ihn nur auf die 4 gepackt habe. Ich habe tatsächlich halt auch überlegt, ihn irgendwo auch zwischen 2 und 4 dann zu ranken. Letztlich CMC, ja, der ist für mich aktuell noch ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, wenn der jetzt dann nächstes Jahr, wir sitzen ja an der gleichen Stelle und der hat eine super Saison abgerissen, dann führt da wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, ihn auf die 1 zu setzen. weil er dann eben nur 23 Jahre alt sein wird.
Genau, ja, ist absurd. Es ist wirklich absurd, sich das vorzustellen. Und hier auch nochmal ganz kurz einfach zum Vergleich, Akers Taylor, das sind zwei absolute Supertalente und beides, also Athleten, und die können diese Position sehr, sehr gut spielen. Der kleine Unterschied, den ich einfach sehe, ist dieses geile McVay-Scheme, die kreativen Runs, die sehe ich halt in der Form noch nicht, auch wenn das kein schlechtes Scheme ist, würde ich gar nicht sagen, aber für mich eher ein bisschen durchschnittlicher im direkten Vergleich, und einfach dann diese Running Back Targets und auch tatsächlich der Skill im Receiving Game ist, glaube ich, bei Akers einfach ein bisschen ausgeprägter als bei Taylor. Was Routen wirklich laufen angeht, auch die Hände, glaube ich, sind ein bisschen smoother bei ihm. Aber das ist jetzt eh schon sehr, da gehen wir jetzt sehr tief rein. So, das sind gar nicht unbedingt die Gründe, warum ich ihn dann jeweils wirklich weit vorne habe. Der Unterschied ist ja auch nicht riesig, aber ja, einfach nur um zu erklären, warum ich ihn auf 2 habe und Taylor auf 3.
Ja, für mich, also mich würde es nicht wundern, tatsächlich, wenn der eine oder der andere irgendwie die 2 über overall ist oder, ne, also ich sag mal, wie gesagt, ja, aus dem Tier, da kann halt alles passieren. Von daher, ja, absolut, ja, absolut fair, ja.
Genau, okay. Ja, dann schiebe ich jetzt nochmal, ich hab DeAndre Swift schon ein bisschen angerissen, der war ja meine Nummer 4 und ist in diesem Tier mit dabei. Bei dir offensichtlich noch nicht, du hast ja schon mal ein bisschen angeteasert, du hast ihn wahrscheinlich ein Stückchen weiter hinten, ist auch völlig in Ordnung. Ich bleibe DeAndre Swift-Fan und zwar warum? Also, die Umstände auf der einen Seite sehen natürlich erstmal schlecht aus. Also diese Offense wird nicht viel scoren, diese Offense wird nicht, ja, effizient sein, zumindest dieses Jahr. Aber die O-Line ist ziemlich gut und die wird, glaube ich, nur besser oder in die richtige Richtung sich entwickeln. Ich habe kein großes Vertrauen in... jetzt sagen wir schon hier, der Name des Coaches ist mir jetzt hier entfallen, der Kneecap-Beißer.
Dan Campbell? Nee, wie heißt der? Ja, Dan Campbell.
Dan Campbell, ich, ne? ja, Dan Campbell, ja. Genau. Dan Campbell, ja, ist jetzt, wird es nicht mein Lieblingscoach werden wahrscheinlich, und ich glaube auch nicht, dass er Coach of the Year wird, aber es ist unterhaltsam und auch er wird hoffentlich verstehen, dass DeAndre Swift ein Talent ist. Dann ist er halt noch sehr, sehr jung, ist halt auch Sophomore, 22 Jahre alt. Und ich glaube, das Talent, dass er irgendwo, ich glaube, Pre-Draft, wenn ich mir einfach Landing-Spot unabhängig die Kandidaten Akers, Taylor, Swift, Dobbins, CH und vielleicht noch Antonio Gibson anschaue, dann wäre Swift wahrscheinlich auch irgendwo meine Nummer 1 gewesen, oder ja, ich mag den Style von ihm einfach sehr, sehr gern und die Skills, die er hat. Und der ganz große Punkt ist halt, in Detroit gibt es quasi keine Waffen im Passing Game. Da gibt es ja TJ Hockenson und dann gibt es so Spieler wie Amon-Ra St. Brown, Quintez Cephas. Wir hatten das alles letztens schon beim Thema Jared Goff. Das ist wirklich übel, und DeAndre Swift könnte halt im Prinzip ihr zweitbester Receiver in dem in dieser Offense werden, und ich sehe schon einen Case dafür, dass er dreistellig Target zieht und sehr nah an dreistellig rankommt in Sachen Reception, und dann ist einfach, wenn du das bekommst, dann hast du eine absolute Top-Production, und das in einem sehr, sehr jungen Alter, da braucht es gar nicht viele Touchdowns dazu, und diese Kombi aus Receptions und jungem Alter, die suche ich. Und deswegen habe ich DeAndre Swift hier mit in dieses Tier gepackt, und er ist eben dadurch meine Nummer 4 geworden.
Ja, also ich habe Swift, jetzt kann ich ja mal die Katze aus dem Sack lassen, ich habe ihn auf 9.
Yes.
Mhm. Und okay. Genau, also ja, ich würde dir eigentlich gar nicht so krass widersprechen, tatsächlich, in dem, was du gesagt hast. Ich sehe es halt insgesamt einfach, sehe ich das, glaube ich, negativer als du. Und zwar, wie du schon gesagt hast, ich traue halt auch dem Coaching-Staff mit Anthony Lynn als Offensive Coordinator da überhaupt nicht. Besonders, und lass es Coaches Talk sein oder nicht, ne, aber besonders eben dieses mit Jamal Williams ist mein A-Back. Und ja, dazu dann eben diese limitierte Produktion der Offense, da bin ich schon sehr, sehr skeptisch. Und also ich kann ihn nicht so weit hochschieben in meinem Ranking. Wie gesagt, ich finde 9 ist ja immer noch ein gutes Ranking an sich.
Ja, klar,
ne? Also von daher, ich kann ihn einfach nicht über die anderen schieben, die ich da habe. Und ich glaube halt einfach, dass für Swift auch noch mal im Laufe der Saison da ein Buy-Fenster aufgehen wird, er erstmal so ein bisschen an Dynasty Value verlieren wird, und dann kannst du ihn in manchen Ligen, natürlich manche Manager sind da ein bisschen sharper und wissen natürlich, dass die Offense vielleicht nächstes Jahr besser wird, wobei auch das zu sehen ist, ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen,
klar,
dass, ich sag mal, ja, es kann natürlich auch noch 2 Jahre Wasteland sein in Detroit. Und dann bringt den Swift dann auch nicht mehr so viel. Dann, wenn sie dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr noch keinen Quarterback draften, ne? Wer weiß das schon. Wir haben bei Goff drüber gesprochen, dass der Vertrag von ihm wahrscheinlich noch nicht so einfach loszuwerden ist nächste Offseason. Und ja, dann ist es vielleicht noch 2 Jahre, auch mit dem Rookie. Ne? Das heißt ja nicht, dass es von einem Tag auf den anderen besser wird. Und solange der Coaching-Staff da sein wird, wird das halt, ja, also da habe ich nicht viel Vertrauen rein. Und dementsprechend bin ich da nicht bereit, ihn so hoch einzustufen. Genau.
Völlig fair. Ich glaube, am Ende wird es bei ihm darauf ankommen, gar nicht mal unbedingt, ob die Offense besser wird, sondern ob er in einer schlechten Offense auch so produzieren kann. Denn da würde ich immer mal so das Beispiel Christian McCaffrey anführen, der, also mit was für einem Quarterback hat der seine wahnsinnige 2019er Saison abgerissen. Also da stand Kyle Allen irgendwie vor allem auf dem Feld und dann war noch Teddy Bridgewater, war da, glaube ich, auch schon irgendwann an der Center, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Kam es 2020? Also es waren auf jeden Fall ganz, ganz üble, ganz üble Quarterbacks da am Werk. Ja, genau, genau.
Der Unterschied zwischen Swift und McCaffrey ist einfach die Touchshare, ne? Also Swift wird halt meilenweit von 90% Touches entfernt sein, meiner Meinung nach. Mich würde es halt nicht wundern, wenn es irgendwie nur eine 50-prozentige Touchshare ist, die er haben will. Und wenn du dann halt wirklich eine Offense bist, die sowieso nur wenig Touches hat, ja, dann kann es halt auch schnell scheiße sein, ne? Dementsprechend bin ich da halt vorsichtig. Ja, okay.
Fair enough, okay.
Gut. Noch in deinem ersten Tier?
Jawohl, genau. Damit sind wir, mein erstes Tier ist damit abgeschlossen.
Okay, meins auch. Also ich hätte ja auch 4.
Genau, okay. Ja, dann steige ich doch mal. Also mein zweites Tier ist sehr klein. Das sind 2 Leute. Das sind meine 6 und 7. Würde ich die mal kurz einwerfen, die beiden Spieler. Das ist einmal Alvin Kamara und der zweite ist Dalvin Cook. Und ja, vielleicht einmal erstmal die Frage an dich. Die wirst du wahrscheinlich jetzt hier auch irgendwo in der Range haben, oder?
Ja, genau. Ich habe auch also ein zweites Tier, aber mit 3 Leuten.
Genau.
Und Cook und Kamara sind auch drin.
Ja.
Aber jetzt kommt meine 5. Ja. Ich
deine jetzt
einfach
fünf.
Mal raus. Uff. Meine 5 kommt jetzt.
Boah, warte, lass mich raten. Glaubst du, ich komme drauf?
Ich glaube schon.
Hast du
aber einfach ich bin gespannt.
Najee an 5?
So ist es.
Ja, ich wusste es doch. Alter, okay, ja, okay. Ja, Najee Harris an 5. Ja, okay, gut, aber dann lass uns erstmal, dann lass mich erstmal kurz Kamara und Cook hier machen und du kannst dann erstmal da was dazu bringen und dann dein Najee-Case vorstellen. Also Alvin Kamara ist meine Nummer 6, ist 25 Jahre alt, ist by the way im genau gleichen Alter wie Dalvin Cook. Ist halt, wenn ich an New Orleans denke, denke ich nach wie vor, jetzt kommt da hoffentlich Jameis Winston als Quarterback hin, ist eine super Passing-Offense, da werden Defenses nach wie vor den Pass respektieren müssen und es wird Platz da sein für einen Alvin Kamara, der wird, du hattest es schon angesprochen, das Scheme von Sean Payton bindet ihn extrem ein, er ist einfach ein Lock auf 80 plus Receptions, er hatte ja 81 Receptions irgendwie seine ersten 3 Jahre und dann wurde es jetzt, weiß ich nicht, 2 oder 3 mehr. Also es ist wahnsinnig verlässlich, was er da abliefert. Dann hat er auch noch immer Goal-Line-Work. Er ist zwar da nie der Einzige, der irgendwie Goal-Line-Rush-Attempts bekommt, aber die Offense setzt einfach sehr auf den Running Back in der Red Zone. Und dadurch ist er sowohl durch die Luft als auch am Boden immer eine Gefahr, um die Touchdowns zu produzieren. Der einzige Grund, warum ich ihn nicht in das obere Tier hineinbringe, ist im Endeffekt sein Alter. Er ist halt dann zum Start der Saison schon 26 Jahre alt. Und ja, jetzt geht es dann langsam bergab. Ich hoffe immer noch darauf, dass Alvin Kamara natürlich irgendwo seine Lebensdauer so ein bisschen verlängern kann. Dadurch, dass er halt vor allem durchs Receiving Game irgendwie dominiert und nicht ganz so viele Rush Attempts hatte wie viele andere Running Backs, die dann mit 26 so langsam abbauen. Von dem her, Daumen sind gedrückt. Aber ja, ist halt nicht mehr vergleichbar mit einem 22-jährigen Running Back, der ähnliche Opportunity sehen wird.
Ja, also ich habe Kamara auf 7. Okay. Genau, also ist für mich auch ein Coinflip. Ich sag mal, das Einzige, weswegen ich ihn jetzt letztlich dann hinter Delvin gesetzt habe, war eben die Umstände, was Quarterback betrifft, wenn nachher wirklich da Taysom Hill rumturnt, dann wäre das halt schon echt ein Downgrade so. Aber ja, ansonsten, ich bin ein riesiger Alvin Kamara-Fan, einer meiner Lieblingsspieler in der NFL. Und ich mag den unheimlich gerne spielen sehen. Und ja, ich war auch letztes Jahr vor der Saison, wer da so mal schon mir zum Beispiel auf Twitter gefolgt ist oder so, war ich auf jeden Fall all in, was Kamara betrifft, und hatte damit der dann auch glücklicherweise recht. Und ja, ich glaube halt, er kann nach wie vor wie ein Top 10 Running Back in Dynasty oder in Fantasy allgemein produzieren. Wird jetzt nicht die Saison vom letzten Jahr wieder erwarten, aber nichtsdestotrotz, also ja, Kamara, wenn du ein Win-Now-Team hast, dann kann man ihn auf jeden Fall noch weiterhin reiten. Natürlich, wenn du ein gutes Angebot bekommst, dann kann man auch drüber nachdenken, ihn zu traden, halt, weil er jetzt in einem gewissen Alter ist, wie du schon sagst, genau.
Ja. Nee, aber im Endeffekt, klar, ich glaube, man kann nicht mehr die Targets so in der Form erwarten, wie halt von Breeze, wenn egal wer übernimmt. Taysom Hill, ich hoffe einfach, dass es nicht passiert. Es wäre so brutal, und dann wird es echt ein bisschen kritisch, glaube ich, was das angeht, weil dann kann es halt sein, dass er von 80 Receptions irgendwie auf 50 oder so runterdroppt. Boah, das würde massiv wehtun. Es könnte natürlich noch weniger werden. Das muss man dann sehen, wie sich diese Offense entwickelt. Ich glaube, das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand wirklich seriös prognostizieren. Aber dann von Elvin zu Delvin, meine Nummer 7, Delvin Cook. Ja, richtig. Der kam aus dem Nichts. Minnesota Vikings, 25,8 Jahre alt. Ja, in Minnesota ist an sich die O-Line und das Passing-Game so, dadurch wird er jetzt nicht wahnsinnig gut unterstützt. Das ist, glaube ich, jeweils ziemlicher NFL-Durchschnitt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ihn das Scheme schon ordentlich unterstützt. Also es sind sehr Running, also Rushing, Rush-Heavy, sagen wir so, Run-Heavy Scheme ist es. Und man muss halt sagen, Delvin Cook ist einer der talentiertesten Running Backs der NFL, glaube ich. Einer der absolut für mich explosivsten und elektrisierendsten Rusher. Ich schaue wenigen wirklich lieber beim Laufen zu als Delvin Cook. Ich finde das unglaublich, seine Cuts, die er setzen kann. Und er ist halt auch im Passspiel wirklich zu gebrauchen. Ich würde ihn jetzt nicht auf dieses Kamara, Barkley, McCaffrey-Niveau heben wollen, oder Eckler-Niveau, ja, aber trotzdem, er ist mehr als nur ein Dump-Off- und Screen-Fänger, und das zeigt er von Jahr zu Jahr. Dazu hat er die Goal-Line in Minnesota, glaube ich, einfach gepachtet, und wenn er fit ist, dann bekommt er da die Touches. Ist bisschen, vielleicht ist das einzige Problem bei ihm so, sind halt diese Injury-Concerns, die man immer mal wieder hat, aber er hat jetzt auch die Saison geliefert und ja, ist ohne größere Verletzungen durchgekommen. Aber er hangelt sich, finde ich, oder das ist immer so ein bisschen das Problem bei ihm, von Injury Report zu Injury Report. Man hat immer Angst, dass doch wieder ein schlimmerer Hamstring drin ist oder ein Ankle Sprain. Aber ansonsten, also ich muss einfach sagen, die Opportunity, die ist da, und Delvin Cook hat, es dürfte in Redraft jeder in den Top 5 haben bei den Running Backs, und ja, bin sehr sicher, dass er uns noch ein, zwei sehr, sehr gute Jahre geben wird. Dann wird es halt einfach auch vorbei sein wahrscheinlich.
Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Da bin ich komplett mit einverstanden. Das ist, wie gesagt, meine 6. Und die werden ihn wieder featuren, solange er fit bleibt. Top 5 Running Back, gar keine Frage.
Ja, genau. Super, aber dann, jetzt bist du da. Najee Harris ist deine Nummer 5. Und jetzt sag uns doch, warum.
Ja, genau, Najee Harris ist meine Nummer 5. Jetzt natürlich gerade die super News mit David DeCastro, der von den Steelers released wurde, weil...
Ja.
Weil
das ist nicht so geil, ja.
Weil irgendwie sein Knöchel, da braucht er noch ein Clean-Up und sowas und danach will er wahrscheinlich sogar retiren, hört man jetzt. Ja, natürlich ein bisschen ungeil, aber sie haben gleich Trey Turner als Ersatz gesigned, also dementsprechend, für Guards ist gesorgt. Und für mich ist einfach bei Najee Harris entscheidend, er ist ein junger Running Back, zwar nicht so jung, wie man es vom Rookie eigentlich erwartet, aber 23,3 Jahre alt. Also, wie gesagt, hat auf jeden Fall seinen ganzen First Round Rookie Contract noch vor sich, den er bei den Steelers auch dann bis zum Ende ausspielen kann. Also die nächsten 5 Jahre sollte da die Produktion auch garantiert sein. Natürlich immer mit Abstrichen, wenn ihm nichts passiert.
Ja.
Genau, dazu ist es einfach so, Najee Harris landet da und die draften ihn halt, um ihm wirklich die Workload zu geben. Das letzte Mal, als die Steelers einen Running Back hoch gedraftet haben, war ein gewisser Le'Veon Bell, an den könnten wir uns noch alle ganz gut erinnern. Bell vom Spielertyp her relativ ähnlich zu Najee Harris, finde ich. Dementsprechend, und der war halt immer irgendwie Points per Game ein Top 5 Running Back, solange er fit war. Ne? Und sie werden ihn im Passing Game featuren. Dadurch, dass die O-Line jetzt vielleicht auch gerade im Pass Pro ein bisschen nachlässt, oder letztes Jahr war sie schon schlecht, wir sind gerade die Dump-Off gefragt. Auch da ist viel, viel offen. Tomlin hat keinen Bock mehr auf so Graupen wie Snell und McFarlane, Connor ist weg. Ich sehe da einfach eine riesen, riesen Opportunity. Auch wenn die Effizienz vielleicht nicht so hoch sein wird im nächsten Jahr, ist es einfach trotzdem, wenn ein Rookie 350 Touches bekommt, dann ist es für mich einfach der Punkt, dass er hier in den Top 8 oder Top 7 Running Back sein muss. Und ich mag dazu Najee Harris halt auch gerne. Und ich glaube einfach, der wird abreißen, spätestens, übernächstes Jahr. Und ich glaube halt auch nicht, auch gerade mit Future Outlook, Ben ist guckt, ne, wissen wir, aber ich glaube halt nicht, dass die Steelers rebuilden werden. Ne, dass die werden irgendeinen Quarterback holen, da werden auch nächstes Jahr einige auf dem Markt sein, ne, Kirk Cousins, Jared Goff, wer auch immer da dann nach Pittsburgh kommt, weil die Steelers werden meiner Meinung nach auch einfach nicht hoch genug picken, um einen vernünftigen Rookie zu bekommen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass auch für über diese Saison hinaus da eine Offense auf dem Platz stehen wird, die auch scored und nicht mit einem Rookie irgendwo im Rebuild Niemandsland rumkrebst.
Ja, das ist so der Kirk Cousins Landing Spot vielleicht nach dieser Saison. Oder also einer von diesen Wets, die dann irgendwie ersetzt wird. Ja, genau. Also irgendwie so eine Richtung könnte ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Und wird man sehen. Ich bin bei Najee, ich möchte gar nichts, also all das, was du positiv gesagt hast, sehe ich im Prinzip auch so. Das Einzige, was halt bei mir ein bisschen ist, ist halt, das Alter, weil er halt immer noch, er ist halt, also die Kombination aus Rookie und Alter. Klar, er ist über 23 Jahre alt, er ist eben älter als Gibson, Akers, Taylor, Swift, CEH und so weiter, also die letztjährigen Rookies. Und daher weiß ich nicht, also 5 Jahre Top-Workload, muss man dann mal sehen, wie lange er das dann schafft. Das ist auch mal ein ganz interessanter Use-Case so ein bisschen für die NFL. Was macht dich sozusagen mehr kaputt, das Alter oder die NFL-Carries? Wird man bei ihm ganz gut beobachten können. Und ich bin gespannt, wie er so Richtung Second Contract dann bewertet wird. Und das Zweite, was halt schon ein bisschen das Problem ist, sind, glaube ich, einfach die Umstände in Pittsburgh. Dieses Jahr sollte das schon noch gehen, wie du sagst, von Ben wird er massiv Targets bekommen, da würde ich auch zustimmen. Die O-Line ist halt wirklich das ist wirklich der Bodensatz halt der NFL, ne? So also auch im Run-Blocking, nicht nur im Pass-Blocking, sondern im Run-Blocking halt auch ganz, ganz übel. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob einfach das Run-Game mehr Effizienz bekommt, weil du James Conner durch Najee Harris austauscht. Ich hoffe, dass das so ist, aber ich bin skeptisch. Und ja, ich habe ihn in meinem nächsten Tier an Nummer 11, aber ja, ich würde mich freuen, wenn du an der Stelle recht behältst.
Also nur kurz, Pittsburgh war letztes Jahr beschissen, ne, was den Lauf angeht, aber
Ja, klar.
sie hatten immerhin in 16 Spielen 373 Attempts. Das war gut für 1350 Yards, ne, also insgesamt pro Jahr und 12 Touchdowns auf dem Boden. Und naja, ich sag mal, ich glaube schon, und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, dass ich sag mal, Talent eine Rolle spielt, was dann die
Ja.
Attempts auch angeht. Und das heißt, wie oft wird ein Ball gelaufen? Ne?
Klar.
Und
Ja.
da war es für mich letztes Jahr, ich glaube, fast nichts konnte man einem Trainer mehr am Gesicht ablesen, als wie unzufrieden Mike Tomlin mit seinen
Ja.
Running Backs war. Also das war wirklich,
Ja.
wenn du die Steelers-Spiele gesehen hast und gerade die zweite Saisonhälfte, wo dann nichts mehr oder nicht mehr so gut lief, der war ja teilweise so bedient. Und
Ja.
dementsprechend, wie gesagt, sehe ich da eigentlich, das ist halt der Floor, ne? Das ist da wirklich der absolute Floor. Und wenn ich dann sehe, okay, keine Ahnung, vielleicht steigern sie das eben um 10, 20%, was die Attempts angeht. Und dann zusätzlich eben das, was durch die Luft geht. Pittsburgh war letztes Jahr, glaube ich, die 1, was Pass-Attempts anging. Und
Ja, mit Sicherheit sogar.
gen bitte?
Mit Sicherheit sogar, ja. Es waren ja irgendwie, es waren halt im Schnitt, der A-Dot lag, glaube ich, bei, also gefühlt waren es Minus-Yards, aber in Wahrheit wären es wahrscheinlich irgendwo zwischen 5, 6 Yards so A-Dot gewesen sein. Die haben ja im Endeffekt am Ende ihr Run-Game ersetzt durch Quick-Slants auf Diontae Johnson,
Genau.
so. Und ja, das ist natürlich und ich gebe dir völlig recht, Mike Tomlin will den Ball wieder pounden und will das nicht so spielen, wie er es dann musste.
Genau. Und wie gesagt, also das Ding ist, und das ist eben das, was ich da sehe, die O-Line kann ja nicht mehr schlechter werden. Ne? Also wir haben jetzt
Ja,
bei
ja.
in Pittsburgh wirklich das Schlechteste gesehen, was möglich war. Und genau, dementsprechend denk oder hoffe ich, oder ja, hoffe ich in dem Falle einfach darauf, dass es besser wird.
Ja,
Genau, und
ja,
sie haben
ja.
jetzt da mit Kendrick Green ja auch noch einen Spieler gedraftet, einen neuen Center. Ja, also dementsprechend, ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, einfach durch dieses Volume, was Najee sehen wird, für mich hier die 5. Und ja, auch vor einem Cook oder Kamara mittlerweile zu sehen für mich, weil zwischen denen einfach 3 Jahre Unterschied liegt und für mich ist er einfach der in Kombination mit Alter Opportunity der Back, der hier das meiste Upside hat über die nächsten Jahre, wirklich da konstant in den Top 5 zu sein. Dementsprechend habe ich ihn
Ja,
da
völlig
gerankt.
fair. Ich bin wirklich gespannt, wo wir da nächstes Jahr drauf schauen und ob du da einfach ahead of the curve bist. Ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall.
Schauen wir
Genau, schauen wir mal, ja. Aber das heißt, wir haben jetzt beide unser zweites Tier quasi fertig und starten an Position 8 mit dem dritten. Und jetzt wäre die Frage, wie viele hast du denn da in dem Tier?
zwei.
Ah ja, okay, ja, interessant. Dann bin ich ja mal gespannt, wen du hier drin hast.
Ja, also den einen Spieler hatte ich ja schon. Das war ja DeAndre Swift auf 9.
Ach so,
Und davor auf der 8 habe ich noch Antonio Gibson.
ja.
Tatsächlich. Ja, genau, das sind meine beiden.
Ja, sehr cool. Bei mir sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders aus. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe Najee Harris an der 11. Bei mir ist die Nummer 8 auch Antonio Gibson. Bei mir ist, gut, ich kürze das jetzt mal ein bisschen, weil mein Tier geht runter bis zu 13, aber ich sag mal hier, meine Nummer 9 ist dann Travis Etienne und meine Nummer 10 ist J.K. Dobbins. Und ja, stell vielleicht du erstmal deine Spieler vor und Dann können wir uns erstmal über Gibson noch unterhalten.
Ja, genau, also wie gesagt. Also, welche Spieler meinst du
Ist
jetzt?
ja nur noch Gibson. Ist
Genau,
ja nur
also
noch
ich,
Gibson
ja.
eigentlich bei dir, gell? Genau.
Genau, ja. Gibson für mich ein Spieler, der bei dem ich vor der letzten Saison durchaus skeptisch war. Leider muss ich heute sagen.
Ja, das haben viele bereut, ja. Also
Keine,
auch
keine.
ich hätte ihn gern noch höher gehabt, ja. Das ist.
Ja. Ja, das. Ich habe der Sache halt einfach nicht getraut, ne? Aber
Ja,
ja,
klar.
gut, man muss einfach sagen oder festhalten jetzt, es ist halt ein Running Back, der ja die Maße hat, ne? Ist irgendwie über 6 Fuß groß, über 220 Pfund schwer einfach dazu. Ja, bewegen konnte er sich, hat halt als Receiver gespielt vorher. Dementsprechend sehe ich halt bei ihm auch das Receiving Upside im nächsten Jahr. Er hat halt letztes Jahr noch die Position gelernt, muss man sagen. Das hat man auch an manchen Stellen noch gesehen und Rivera hat ihn da wirklich nicht aus dem Doghouse gelassen. Und da
Ja.
bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr sein wird. Besonders kommt dazu, ja, er hatte letztes Jahr viele Touchdowns, aber ich glaube, dass die Offense jetzt einfach auch noch besser wird mit Fitzpatrick und dass da das auf jeden Fall auch wiederholbar sein könnte. Ne? Und wie gesagt, im Receiving Game, er hatte letztes Jahr 44 Targets in 14 Spielen. Also da ist durchaus noch Luft nach oben und ja. Also ein junger Running Back, der Workhorse Upside hat, ja, da bin ich doch in.
Da schlagen wir doch gerne zu. Absolut. Also, und dann hat er ja mit Ryan Fitzpatrick jetzt auch noch einen ganz coolen Quarterback einfach da, der eben auch selber
Genau.
nicht der Allermobilste ist, auch wenn er jetzt keine Statue ist in der Pocket, aber ist auch nicht da, eben, also der wirft schon auch durchaus mal zum Running Back, wenn es auch nicht sein bevorzugtes Target ist, glaube ich. Und gerade wenn Antonio Gibson, es muss doch einfach so sein, er muss sich doch da durchsetzen irgendwie. Er ist so
Ja.
gut darin. Es kann doch nicht weitergehen hier mit JD McKissick. Also,
Ja.
mal bei aller Liebe, aber Antonio Gibson ist doch wirklich gut.
Ja, das Ding ist halt, ich bin da noch nicht zu 100% von überzeugt. Ich glaube, er wird halt
Ja,
einfach
ja.
mehr Workload sehen, das auch noch in einer, wie gesagt, besseren Offense insgesamt einfach durch die Receiver, durch Fitzpatrick wird es einfach mehr Scoring Opportunities auch noch geben. Dazu, wie gesagt, sollten sie einfach ihm hoffentlich dann den Ball auch etwas öfter zuwerfen, wenn auch, ja, ich weiß gar nicht mehr Kissig, wie viel Targets hatte der letztes Jahr, das war ja jenseits von Gut
Ja,
und
es war
Böse.
abartig. Der hatte teilweise 15 in einem Spiel, 15 und
Ja.
16 hintereinander. Das
Ja,
war abartig. So,
lange Karriere.
der hatte Targets in einem Spiel, so viele bekommt Nick Chubb oder J.K. Dobbins im ganzen Jahr.
Ja,
Das
das
ist.
stimmt. Ja, 110, ne?
Also.
110 Targets hatte er letztes Jahr. Absurd.
Boah, brutal, Alter. Das tut weh zu hören allein. Das ist
Ja,
wirklich.
also, wie gesagt, warten wir mal ab, wie groß die Rolle von McKissick dann noch sein wird. Aber also
Ja.
die hatten halt letztes Jahr dann zusammen ja über 150 Targets auf Running Backs und also
Ja.
die Zahl sollte sich insgesamt wahrscheinlich etwas reduzieren. Aber naja, ich glaube schon, dass dann auch Gibson da einen größeren Share von haben kann.
Ja, und ich glaube, man hat gesehen, er ist wirklich ein cooler Runner.
Ja.
Also ich denke, dass er sich langfristig in der NFL etablieren wird. Und solche Leute will man einfach haben, 23 Jahre alt, und zwar ganz am Anfang von 23. Und ja,
Ja.
einfach gezeigt, dass er
Das
gut ist, herrlich.
Einzige, was mich so ein bisschen kritisch stimmt tatsächlich, ist seine Zehenverletzung. Die soll ja, also
Ja, stimmt.
das ist
Turf
ja noch
Toe.
eine Nachwirkung tatsächlich aus dem letzten Jahr, genau, Turf Toe. Und das, was man so liest, klingt nicht so ganz prickelnd, ne? Also,
Ja.
deswegen würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht rausgehen und den Preis, den man für ihn so zahlen muss, zahlen, tatsächlich. Also,
Ja.
wie gesagt, ich bin von ihm eigentlich so vom Talent her überzeugt, aber diese Verletzung, ich weiß
Ja,
nicht.
die
Ich
stinkt ein
weiß nicht.
bisschen.
Ja, das
Gebe ich
klingt.
dir völlig recht. Denn Turf Toes sind echt eklig.
Jo.
Die sind echt eklig. Also ich weiß noch, Patrick Willis hat da seine Karriere plötzlich beendet wegen einem Turf-Toe. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass Antonio Gibson das tun wird. Der ist jetzt auch nicht über 30, wie Patrick Willis das war. Aber die können sich echt langwierig halten und da kann dann eine Operation fällig sein. Sie wollen es jetzt erstmal konservativ machen und so. Und das ist gar nicht so leicht, das rauszubekommen. Also
Ja, also das
nicht
sind,
gut.
genau, das sind so eine der zwei Verletzungen, wo sich bei mir immer die Nackenhaare aufstellen. Einmal Turf Toe und einmal Lisfranc-Fracture. Das sind so Sachen, die
Ja.
wirklich auch scheinbar nicht so ganz einfach zu behandeln sind und auch wirklich so
Ja.
undurchsichtig sind. Ich sag mal, beim Kreuzbandriss weißt du, ein Jahr ist der Spieler raus und dann geht's wieder, ne?
Genau.
Aber das ist echt
Genau.
zum, boah, na egal. Jedenfalls, das muss
Ja.
man bei ihm eben beachten, weswegen ich ihm bei ihm so ein bisschen, ja, vorsichtiger bin.
Verstehe ich völlig. Genau, aber so viel zu Antonio Gibson. Dann komme ich mal rüber vielleicht zu meiner Nummer 9, nachdem das ja bei dir der Andre Swift ist und wir hatten über den schon gesprochen. Das ist jetzt Travis Etienne. Und vielleicht einmal kurz, warum habe ich Travis Etienne jetzt so hoch? Ich habe mir das jetzt einfach nochmal genauer angeschaut, wirken lassen, so ein bisschen. Ich glaube, dass in Jacksonville langfristig schon wirklich was entstehen kann. Also Trevor Lawrence da, eben sein Quarterback am College gewesen, er hat da schon gerne auf Travis Etienne geworfen. Ich denke, dass sich das von heute auf morgen nicht ändern wird. Das ist eigentlich auch schon der größte Punkt. Ich glaube, dass er wirklich einer der, ja, volume-wise zumindest, ja, vorderen Passcatcher unter den Running Backs in der NFL werden kann. Und sobald jemand das ist, ist er bei mir eh schon ziemlich weit vorne in den Rankings. Denn ja, Passcatching ist wichtiger als Rushing. Nicht umsonst hat Alvin Kamara Derrick Henry massiv outscored im letzten Jahr, obwohl der irgendwie für 2000 Yards gerusht ist und Alvin Kamara nicht mal für 1000. In Fantasy brauchen wir Receptions und die wird Travis Etienne, glaube ich, bekommen. Noch dazu ist er halt relativ jung, ist 22 Jahre alt. Eben Rookie kommt in eine Offense und die haben schon James Robinson gehabt und sie wollten trotzdem unbedingt Travis Etienne und haben ihn in der ersten Runde gedraftet. Daher wird er seine Targets bekommen oder seine Touches bekommen und ja, einfach mal sehen, ob er diesen Landing-Spot auch sozusagen ein bisschen overcomen kann. Ich halte ja nicht besonders viel von dieser ganzen Jacksonville, von diesem Konstrukt und bin skeptisch, ob die nachhaltig die richtigen Entscheidungen treffen. Aber das will ich jetzt hier auch nicht zu hoch hängen und einfach mal schauen, ob Urban Meyer nicht das Ding doch im Griff hat. Und ja, Travis Etienne ist, glaube ich, ansonsten talent-wise sehr, sehr, also was heißt sehr, sehr gut, aber gut genug, um da eben seine Touches zu bekommen. Deswegen hat es in meine Top 10 geschafft.
Ja, ich habe Etienne tatsächlich auf 16. Genau. Ja, auch ein Spieler, bei dem ich erstmal sehen will, was da so passiert. Also, ich glaube schon, sie werden ihm den Ball geben, er wird seine Touches bekommen und ja, da muss man einfach das erste Jahr mal abwarten, wie sich das
Ja, ich
entwickelt.
erwarte natürlich jetzt auch nicht besonders
Ja,
viel im ersten Jahr, ne?
genau.
Ist klar.
Genau, da muss man halt ein bisschen die Geduld haben und ja, dann sehe ich
Absolut.
schon für nächste Saison, also übernächste Saison quasi, sehe ich schon, dass das auch nach oben gehen kann. Für mich aktuell reicht es nur für die 16. Genau, einfach auch, weil ich noch ein paar andere Spieler jetzt davor habe, wo ich glaube, die
Ja.
jetzt erst noch mehr produzieren werden über die nächsten 2, 3 Jahre.
Ja, let's see. Ich bin hier optimistischer bei ihm oder mehr bullish. Aber das ist ja auch in Ordnung, dass wir da, also gerade bei einem Rookie, glaube ich, ist es auch okay, dass man die mal ein bisschen unterschiedlich bewertet und da auseinandergeht.
Ja,
Dann
sowieso.
vielleicht meine Nummer, ja, klar, gehört dazu. Und meine Nummer 10, da bin ich mal gespannt. Den wirst du auch wahrscheinlich ein bisschen niedriger haben. Ich hatte schon angerissen, ist J.K. Dobbins. Baltimore Running Back, 22 Jahre alt.
Ja, also ich kann, also meine 11 tatsächlich.
Ach, deine 11 sogar.
Ja,
ah, okay. Ja, weil wir, das kann man ja vielleicht mal so sagen, off the records sind wir durchaus jeweils, lassen wir uns gerne darüber aus, dass wir nicht so überzeugt sind von J.K. Dobbins und jetzt kommt er doch relativ früh jeweils. Aber ja, klar, das liegt natürlich auch an gewissen Grundgegebenheiten, die ihm einen super hohen Floor geben. Er ist 22 Jahre alt, das habe ich schon gerade gesagt, also sehr, sehr jung, ist ein super guter Runner, glaube ich, da sind wir uns relativ einig, sehr explosiv, ist auch der beste Back, den Baltimore hat und er spielt einfach in einer krassen Offense, ne? Also die den Run sehr, sehr featured und auch sehr kreativ featured und das bringt natürlich auch irgendwo dieser Rushing Threat von Lamar Jackson, aber ja, warum dann nur auf der 10, frage ich dich, oder bei dir 11, warum nicht auch ins Top-Tier nach vorne?
Ja, weil die einfach nicht passen. Also auf den Running, besonders auf den Running Back auch nicht. Also insgesamt nicht, aber auch besonders auf den Running Back nicht. Und ja, du hast es ja gerade eben auch schon angeschnitten. Ja, Receptions sind einfach wertvoller als Rushes. Und ich sag mal, was maximal möglich ist am Boden, hat Derrick Henry eigentlich die letzten Jahre ganz gut gezeigt. So, und der hat halt wirklich, ja, das Maximum da an Touches bekommen. Der hat das Maximum an Touchdowns erzielt. Und ja, es hat halt trotzdem nicht für den Running Back 1 gereicht. War ein guter Running Back und ich glaube auch, dass das Upside von Dobbins ist, was wir von Henry sehen, beziehungsweise ja, einfach so, das wäre sein Best Case aktuell mit Lamar Jackson. So, und dementsprechend nicht höher. Auf der anderen Seite ist es so, sollte da ein Gus Edwards, der ihn halt jetzt auch noch ein paar Jahre da begleitet als Rushing Mate, ja, sollte der ausfallen, dann kommt er halt in die Region und dann kann man auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass er das eben bringt.
Ja, also Derrick Henry hat jetzt zweimal über 300 Rush Attempts, einmal sogar fast 400.
Ja.
Oh, J.K. Dobbins, ja, ich meine, die Baltimore Offense ist run-heavy, klar, keine Frage, aber das ist halt ein messy Backfield, das muss man schon ehrlicherweise sagen und ich glaube, dass es im besten Fall oder aktuell sich einen guten Case für Dobbins, wenn man machen will, dann bekommt er 60% der Rush Attempts, Gus bekommt irgendwie 30% und Justice Hill bekommt nochmal die restlichen 10%, dann ist es schon gar nicht so schlecht gelaufen für Dobbins. Es könnte durchaus auch noch schlechter sein. Und ich sehe aktuell nicht sowas, dass er irgendwie 70 oder gar 80% der Rush Attempts bekommt und Henry bekommt ja sogar noch mehr, denke ich mal, in Tennessee. Da läuft ja sonst kaum einer.
Ja, das ist halt genau, also ich sag mal, da muss schon für Dobbins, um wirklich an der Top 5 zu kratzen, da muss schon wirklich alles super laufen. Und das ist halt das, was mich bei ihm wirklich nervt und jetzt auch durch die Verlängerung von Edwards, ja, es nervt halt einfach, ne? Es ist jetzt, wie gesagt, Dobbins, der wird dir über die nächsten 3, 4 Jahre wird er dir gute Production liefern, du kannst ihn immer aufstellen, aber da ist dann schon halt die Grenze wirklich auch zu einem richtigen League-Winner, ne? Also das ist so ein bisschen ein Spieler, den kann man gut aufstellen, aber das ist jetzt auch keiner, wo du in die Hände klatscht. Und wir wollen ja schon ganz gerne dann auch wirklich das Running Back 1 overall Upside, ne? Das ist das so, wonach man immer strebt bei einem Running Back und dementsprechend, ja. Aber er hat gezeigt, was er kann, so, und das rechtfertigt dann auch für mich jetzt so die Position 11.
Ja, ich komme nur ins Überlegen, ich muss schon sagen, ich denke, ich werde Najee hier in meinen Rankings über Dobbins führen. Ab jetzt, da hast du mich schon überzeugt, dass da einfach mehr Upside da ist und im Prinzip der Floor auch nicht schlechter ist, denn das war ja eigentlich das, was mich da abgehalten hat. Also ich sage, die Umstände in Pittsburgh können so schlecht sein, aber am Ende, wenn man sich überlegt, die haben den hoch gedraftet, die geben dem die Carries, die Touches, also auch die Receptions, die Dobbins nicht bekommt. Was bringt es dir am Ende für 5,5 Yards per Carry zu laufen in einer effizienten Baltimore Offense, wenn du aber einfach viel weniger Touches bekommst? Daher, ich stimme dir zu, ich move Harris hier auf jeden Fall vor Dobbins.
Jawohl.
Ja, Baby Steps in die richtige Richtung, bis er dann bei mir auch auf der 5 landet. Nee, alles gut. Genau, okay. Dann war das deine Nummer 11 und meine Nummer 10. Deine Nummer 10, ist die schon gefallen?
Nein, ist noch nicht gefallen.
Ah ja, okay.
Ein letzter Versuch. Joe Mixon.
Ja, okay, ja. Letzter Versuch ist gut, ja.
Jedes Jahr das gleiche Theater, aber es ist
Ja.
einfach, wie es ist. Joe Mixon ist halt auch noch nicht so alt. Der ist halt 24,9 Jahre alt.
Ja.
Genau. Es ist halt alles da. Es ist eine
Genau.
High-Flying-Offense, sollte es sein. Joe
Ja.
Mixon sollte das Workhorse in dieser Offense sein. Und er ist ein talentierter Running Back. Ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, aber
Ja, ist
das.
schwer,
Die
tatsächlich.
Bengals brauchen werden viele Punkte brauchen. Also es spricht halt wieder wie immer alles für einen Joe Mixon Breakout und eine gute Saison. Aber so langsam, ja, kann man schon fast nicht mehr dran glauben, ne? Also ich weiß nicht. Es ist halt die Fakten oder ja, ich sag mal, die Projection und die Fakten sprechen halt für Joe Mixon. Die Realität nachher spricht dann auch wieder eine andere Sprache, aber ja, es ist, wie es ist hier. Ich habe ihn auf der 10. Ich probiere es noch ein letztes Mal. Wenn es jetzt nichts ist, dann fliegt er aus dem Top 20 raus.
Völlig fair. Ich habe ihn bei mir auf der 14 auch nur aufgrund dieses Brandmarkens und weil ich ihm beim Passcatching halt zum Beispiel einfach nicht das gebe, was ich eigentlich von ihm erwarte und was ich auch
Ja.
irgendwie glaube, was kommen wird. Es muss einfach kommen. Jetzt ist Gio Bernard weg. Sie sagen schon, sie wollen ihn featuren. Er soll das Feld nicht verlassen, bla bla bla. Das ist aber halt immer Gelaber, wenn das nicht passiert. Und ich kann es total verstehen, dass du sagst, ein letzter Versuch. Das ist halt jetzt so. Er hat ja sogar seine Extension bekommen und so. Also eigentlich, sie sehen ja sogar sein Talent. Und er reißt dann immer mal wieder so paar Wochen völlig ab und dann geht es wieder voll den Bach runter und er kackt dir voll rein. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte ihn letztes Jahr in ein oder zwei Redraft liegen und ich habe diese Twitter-Memes oder, ja, Memes war es gar nicht. Kennst du diese Japaner, die sich immer mit so Ziegelsteinen in die Eier kloppen selber? Und dann dabei quasi keine Miene verziehen. Und dann ist er, stand so drin, stand so drüber. Ich, wenn ich jede Woche Joe Mixon aufstelle. Und es war wirklich, so hat sich es angefühlt. Oder so stelle ich es mir vor, dass sich das andere anfühlt. Und ja, das ist halt dieser Frust in der Realität. Ja, der hält einen davon ab, ihn noch höher zu ranken. Oder zumindest hat es mich abgehalten, dass du ihn auf die 10 packst, finde ich völlig in Ordnung am Ende. Ja.
Ja, wie gesagt, er hat halt dieses Upside und jetzt ist ja wirklich Gio weg. Jetzt sind nur noch Graupen da. Also wem will er denn jetzt noch den Ball geben? Aus Samaje Perine, Travion Henderson und
Boah,
Chris
ja.
Evans oder ja gut, Puka Williams wird wahrscheinlich noch gecuttet vor der Saison, nehme ich an, aber diese
Ja.
ganzen Vollgurken da, also ganz ehrlich, das.
Ja, und sie haben auch nur drei Receiver im Prinzip, ne? Sie haben Chase, Higgins und Boyd und
Was
dann
ist mit
kommt ja auch nichts
Ordentate?
mehr. So.
Was ist mit Ordentate?
Ja, okay. Ja, der gute alte Twitter-All-Star Auden Tate. Das ist
Ja.
auch so einer. Ja, ich glaube. Also wenn es nicht klappt, weil Auden Tate da ist, dann soll es nicht sein.
Ja. Nee, genau. Also schauen wir mal. Wir freuen uns auf die nächste Saison mit Joe Mixon, aber grundsätzlich
Yes.
von dem, was wir so auf dem Papier hier sehen. Ja. Ist er für
Das
uns
ist
in
eigentlich
der
okay.
Range.
Sehr gut. Das war jetzt deine Nummer 10. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Wer war deine Nummer 11?
Dobbins.
Ah, deine Nummer 11 war Dobbins, genau, stimmt. So, dann haben wir hier noch bei mir 12 und 13, um mein Tier voll zu machen. Und ich würde sagen, dann machen wir nach der heutigen Folge einen Cut. Und bringen das in die nächste
Ja.
Folge rein. Aber ich habe hier nochmal zwei junge Spieler. für mich, die ich gern vorstellen würde. Und da bin ich gespannt, wo sie bei dir stehen.
Ja, also ich sage danach dann meinen Spieler 12 bis 14 auch noch.
Ja, sehr gern.
Ja.
Ja, klar. Genau, da gehen wir auch noch rein.
Genau.
Völlig richtig. Meine Nummer 12 ist erstmal Javonte Williams. Den habe ich im Prinzip bewertet nach dem gleichen Schema, wie wir das gemacht haben, und hab ihn am Ende tatsächlich manuell ein bisschen downgraden müssen, weil er so weit hochgeschossen ist, weil ich mir sehr, sehr schwer tue, bei ihm so wirklich ja, das Negative zu sehen, das wahrscheinlich schon irgendwo da ist. Also ich bin gerade da auch noch ein bisschen, glaube ich, im Rookie-Fever drin und zu bullish bei den neuen jungen Running Backs. Javonte war kein Workhorse am College. Das war immer so ein bisschen ein Problem von ihm. Hat sich in North Carolina die Touches teilen müssen mit Michael Carter. Und jetzt plötzlich quasi projecte ich so ein bisschen rein, dass das halt vielleicht auch in Denver passieren könnte. Und er verdrängt jetzt Melvin Gordon und alles ist fein. Aber jetzt dann doch mal ein bisschen vielleicht realistischer drauf gucken. Die Umstände in Denver sind nicht ideal. Sie haben einen ganz, ganz schwachen Quarterback nur. Und sie haben auch keine gute, also und sie haben auch eine schwache Offensive Line im Run-Blocking. Und das Scheme, ja, auch da würde ich jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass man sagt, das ist jetzt das ja, kreativste Running-Game-Scheme in der NFL. Und ja, das sind so ein bisschen die Umstände, die mir für Javonte nicht gefallen. Und natürlich ist auch einfach Melvin Gordon für dieses Jahr auf jeden Fall mal noch da. Auf der anderen Seite, was spricht für ihn? Die Camp Reports sehen sehr, sehr gut aus. Also es sieht schon fast, alle sind so im Hype, dass er schon von Woche 1 weg Melvin Gordon so ein bisschen in die zweite Reihe verdrängen wird. Und ich glaube, es ist klar, er ist halt einfach ein Talent, er ist sehr hoch gedraftet worden und er wird dieses Backfield früher oder später übernehmen. Die Frage wird aber sein, wie viel davon wird er übernehmen? Und wie dominant kann er sein? Und da vielleicht auch mal die Frage, wo hast du ihn? Und wie schätzt du denn das ein? Was ist denn so ein bisschen das Ceiling von Javonte Williams auch gerade 2022 und darüber hinaus?
Ja, witzig. Also ich dachte, ich hätte ihn hoch. Ich habe nämlich, also ich hatte, ihr habt ja auch gerankt und dann habe ich mal so verglichen mit dem DLF-ADP und da ist er die 21 und ich habe ihn
Oha,
tatsächlich
okay.
auf 15.
Okay.
Genau, also 15 habe ich ihn so und ja, also wie gesagt, ich bin von Javonte Williams nach wie vor überzeugt und begeistert und kann da eigentlich auch nur zustimmen bei dem, was du gesagt hast, wobei ich noch so ein bisschen mal einen Fall in den Raum werfen will. Was ist denn, wenn Melvin Gordon auf einmal gecuttet wird? Ich meine, die Jaguars haben Leonard Fournette, einen Top-10-Pick Running Back, gecuttet, weil
Ja.
ein undrafted Free Agent sie im Camp überzeugt hat.
Ja.
Javonte Williams, für den sie hochgetradet haben, ihn früh in der zweiten Runde genommen haben, warum sollten sie nicht überlegen, Melvin Gordon zu cutten? Weil, ich sag mal ganz ehrlich, realistisch, glaubt in Denver, denke ich, also ist das nächste Jahr eine Übergangssaison, nehme ich an. Sollten auch die Offiziellen so sehen.
Sollte so sein, ja.
Bei der Quarterback-Situation, und dann, warum solltest
Ja.
du dich deinem Early Second Round Pick da schon die Möglichkeit geben, Erfahrung zu sammeln. Also, das ist natürlich jetzt eine Hypothese, aber dann wird da auf jeden Fall die Boards hochklettern. Und
Oh ja.
aber so oder so ist das halt ein Spieler, an den ich für 22 dann schon hohe Erwartungen habe und glaube, dass er dann das Workhorse in Denver wird. Oder der
Also,
Lead
ja, gut,
Back.
schau, da sind gar nicht viele negative Punkte. Du hast eigentlich den Hype nochmal
Nee.
angefeuert.
Ja.
Also, feuerfrei bei Javonte Williams.
Ja, also wir haben, das muss man auch mal sagen, also da ist es halt auch in Dynasty einfach bei den Rookies, jetzt klingt das so, Rookie-Hype und so hast du ja auch gerade dich selber noch, ja, ich sag mal, schlecht gemacht, aber grundsätzlich, da kann man wirklich Wertgewinne erzielen. Ich meine,
Ja.
wo lagen Spieler wie Taylor, Akers, Swift und so weiter, wann hat man sie bekommen letztes Jahr in Startup-Drafts? Und wo bekommt man sie heute, ne? Das ist halt, und dementsprechend, also bin ich da auch von überzeugt, Javonte Williams da weit oder ja, weit über dem ADP zu nehmen.
Ja, gehe ich komplett mit.
Jawohl.
Herrlich. Da, Javonte, gar nicht viel Kritik bei ihm. Ja, die müssen einfach nur das Quarterback-Problem lösen und dann wäre es auch noch ein geiler Landing-Spot. Aber gut, das war dann meine Nummer 12. Dann schiebe ich mal meine Nummer 13 an. Das ist jetzt Clyde Edwards-Helaire. Kansas City, 22 Jahre alt. Und man sieht jetzt natürlich hier den Spieler, den habe ich über einigen wirklich, ja, bewiesenen Stars, obwohl er in seiner Rookie-Saison nicht besonders gut war. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich glaube auch nicht daran, dass er ein wahnsinnig guter Running Back in der NFL ist, aber er ist ein First-Round-Pick gewesen und ich denke, dass er zumindest gut genug ist, dass sie ihn nicht vor Ende seines Rookie-Vertrags wirklich ersetzen. Und auch als Le'Veon Bell reinkam, hat er nun auch nicht das Backfield komplett übernommen und ihn verdrängt oder so. Und ich denke einfach, dass er in seiner Sophomore-Season jetzt einen kleinen Jump nach vorne machen kann. Ich sehe bei CEH aber einfach, und das tut mir ein bisschen weh, ist so ein bisschen dieses J.K. Dobbins-Ding. Ich glaube einfach nicht an ihn, dass er so diese Top 5 Upside mal bringen kann. Ich habe viel mehr erwartet von ihm im Receiving Game. Ich sehe das kritisch, weil einfach teilweise auch ein bisschen vielleicht diese Kansas City Offense zu effizient ist. Die haben es gar nicht nötig, zu ihm zu werfen. Und dann ist natürlich der zweite Punkt die Goal-Line. Ich hoffe schon, dass er da ein bisschen mehr bekommt als in der Vergangenheit oder in der vergangenen Saison. Aber am Ende ist er halt ein relativ leichter Back, sehr klein. Ja, da kann der BMI zwar noch gut sein, aber das hilft ja auch nicht, wenn da ein 250-Pfund-Linebacker steht. Und ja, das ist einfach das, was sein Ceiling ein bisschen kappt. Und ich habe ihn trotzdem sogar noch auf der 13. Und ich fühle mich nicht übertrieben wohl damit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe hier ein paar Spieler danach oder zwei, drei, wo ich zumindest sage, ah, eigentlich würde ich sie fast ganz gern vor ihn schieben, aber die sind halt einfach älter. Das heißt, dass ja, seine Jugend schützt ihn hier vor einem tieferen Absturz bei mir.
Ja, bei mir nicht. Also ich habe ihn auf 19. Ja, also ich glaube schon, dass er halt auf Running Back 2 Niveau produzieren kann und das auch für die nächsten 2-3 Jahre. Also da sehe ich gar nicht so kritisch, aber ich sehe halt auch nicht das Top-Upside mehr. Also ich war auch von ihm letztes Jahr, da habe ich mich auch blenden lassen, Landing-Spot, allem drum und dran. Ja, es ist halt nicht so ein geiler Landing-Spot, wie man denkt. Und ja, wenn du dann da Leute wie Daryl Williams wieder rumkrebsen siehst, auch nächste Saison wieder, dann wird einem da nicht so wohl bei. Und ja, es ist halt kein Running Back, der eine Liga gewinnt. Ne? Das ist halt, nicht so prickelnd hier in dem Tier, wo ich bin. Da werden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen näher drauf eingehen. Da ist alles für mich sehr, sehr nah beieinander. Genau, aber ja, das ist halt für mich, ich kann ihn halt nicht über gewisse Spieler, die kommen jetzt bei mir gleich noch in dem Tier, kann ich ihn einfach nicht drüber schieben. Das geht nicht für mich.
Ja, fair. Also wie gesagt, ich habe auch echt Bauchschmerzen gehabt. Vielleicht werde ich hier auch noch, das könnte auch sein, dass das im Verlauf der Offseason noch ein bisschen nach unten rutscht. Aber mal sehen. Ja. Naja, okay, so ist das halt mit ihm.
Ja, und da kommt es halt auch drauf an, was für ein Team bist du. Ne? Also für ein Rebuilding oder für ein Retooling-Team ist er durchaus auch ein Buy. Ne? Also er ist völlig okay. Ist ein Running Back, der dir einen gesunden Floor auch dann liefert, auch in Zukunft, und solche Spieler brauchst du auch, aber ja, das ist jetzt kein Spieler, wo ich jetzt jubeln schreie, wenn ich ihn habe, ne? Oder wenn ich ihn bekomme.
Ja. Gut. So ist das, okay, aber wen hast du denn in deinem Tier?
Komme ich zu meinem fünften Tier, genau, das ist, also fängt an mit der Nummer 12, Nummer 12 ist Ezekiel Elliott, 25, mit 25,9 Jahren, zwar schon etwas älter, aber ganz ehrlich, vor einem Jahr stand er zusammen mit Spielern wie CMC, Barclay, Camara an der Spitze und Ja, ich sehe halt schon einen Weg, dass er da auch wieder zu dem Production-Level hinkommt. Aber natürlich, wie gesagt, durchs Alter einfach hier und auch durch diese letzte Saison, wo er teilweise schon wirklich nicht so gut aussah, ja, ist er für mich jetzt nur auf A12. Ne? Aber ja, da ist er für mich aktuell.
Ja, ich habe ihn sogar auf der 17. Also ist aber im Prinzip nur ein Tier darunter, muss man sagen. Danach, dass es könnte ihn genauso auf die 14 schieben. Einfach nur ein bisschen, ich habe Angst, dass man ihm schon ein bisschen dabei zusehen konnte, wie das Alter zuschlägt. Und davor habe ich einfach Angst, da zu spät raus zu sein. Deswegen ist er für mich wirklich ein Sell. Auch wenn es vielleicht im Moment nicht mehr der Preis ist, den man noch vor einem Jahr bekommen hat, aber ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass man bei Sieg Elliott in einem Jahr sagt, oh Gott, uff, das war aber noch ein guter Preis, den ich da bekommen habe. Irgendwie Ende Runde 2, Anfang Runde 3 Startup.
Ja, aber ich würde ihn, also, boah, ich würde ihn jetzt nicht verkaufen. Also, wenn ich ihn jetzt habe, wenn ich ihn bis jetzt gehalten habe, dann muss ich ihn auch bis zur Saisonbeginn halten. Also, sorry, also, das ist für mich, wenn du ihn jetzt
Das ist völlig
verkaufst,
okay.
dann, ne, also, das, und ich glaube halt, dass er in der Cowboys-Offense, wenn die alle ein bisschen gesünder sind als letztes Jahr, dass er da durchaus auch wieder seine Spiele haben kann. Er war ja letztes Jahr auch per Game nicht unbedingt so schlecht, ne? Also gerade auch als Deck noch drinne war, dementsprechend
Nee, war gut. Er war sogar gut. Er hat richtig gut angefangen,
dementsprechend.
viele Touchdowns gemacht. Das wird er auch wieder machen. Aber ich sag nur, ich finde, sein Preis ist im Moment ist gar nicht so, so schlecht.
Ja,
Also,
naja.
wenn ich jetzt in Startups reingucke bei uns, die wir jetzt auch gemacht haben, er geht immer noch Runde 2. Also,
Ja,
ich finde das
gut.
nicht so verkehrt. Ich glaube nicht, dass er da nochmal so wahnsinnig viel zulegen kann. Kommt immer darauf an, was
Nein.
man bekommt für ihn. Keine Frage.
Ja, genau. Aber ich glaube, den Preis bekommst du nicht, wenn du, also du bekommst diesen Startup-Preis aktuell nicht. Also ich habe nicht, also ich glaube nicht, dass jemand mehr als einen First Rounder für Sieg aktuell bezahlt. Glaube ich einfach nicht.
Ja, das ist gut möglich. Gebe ich dir irgendwo recht. Kommt drauf an, die Frage ist, wird er mehr wert Mitte der Saison? Kann natürlich sein, wenn da ein Contender anklopft. Keine Frage. Kann es auch zwei geben. Gebe ich dir recht. Deswegen, ich sage nicht unbedingt, dass man ihn jetzt sofort verkaufen muss. Aber ich sage, jetzt ist, glaube ich, diese Saison ist so ein bisschen, könnte das letzte Sell-Window bei ihm einfach
Ja,
sein.
auf jeden Fall. Also, wenn man ihn am Anfang der Saison, wenn er jetzt wirklich zwei, drei gute Spiele hat und die Leute wieder auf den Sieg-Train wieder mit aufspringen, wenn ihn dann nicht verkauft, dann muss man halt mindestens mal für die nächsten 2 Jahre absoluter Contender sein. Ansonsten hat man Scheiße gebaut. Absolut. Keine Frage, keine Frage, alles okay. Und ja, ne, genau.
Genau.
Gut.
Okay.
Dann meine 13. Ein gewisser Derrick Henry.
Boah,
ich
okay.
wusste es.
Alter.
Ja, das. Die Sache ist die, auch bei Henry ist es im Prinzip genau wie bei Sieg. Er ist aber noch ein bisschen älter. Aber ich sehe schon noch, dass Derrick Henry noch ein 2 Jahres Fenster hat, in dem er produzieren kann. So, und wie gesagt, er wird da in Tennessee den Ball einfach kriegen und wird da geritten, bis er nicht mehr kann. Und wie gesagt, das wird die nächsten 2 Jahre so sein. Und ich glaube halt einfach, dass er ja dieses Jahr auch noch, wie gesagt, durch diese Passing Offense, die sie haben werden, also eine effiziente mit Brown und Jones, durchaus auch die Scoring Opportunities wieder hat. Und auch, das ist natürlich ein absoluter, auch wieder wie bei Sieg. Das ist eigentlich, ist das genau der gleiche Case wie bei Sieg. Entweder ich bin Contender, dann brauche ich ihn jetzt, dann gibt er mir 2 Jahre meine Produktion, danach kann ich ihn in die Tonne kloppen. So, das ist halt so, genau so, das ist eigentlich der gleiche Spieler im Prinzip. Außer, dass Henry halt noch kein Zeichen von Declining gezeigt hat. Ne? Und wenn man ihn trainieren sieht, dann wird es die nächsten 10 Jahre auch nicht so sein. Aber ne? Wir haben es halt schon bei anderen gesehen. Aber Henry hat halt auch keine Injury History, also das ist auch ein positiver Pluspunkt. Und ja, dementsprechend.
Er sah so, so gut aus. Das ist es.
Ja,
Der sah so, so gut aus und man muss wirklich sagen, es ist einfach diese 27, die einen abschrecken. Man denkt sich, das kann doch nicht sein. Dieser Stil, diese Touches, es ist nicht möglich, dass er das wieder so zeigen wird und dass er das sogar noch über ein Jahr hinaus zeigen wird. Es ist eigentlich unlogisch, aber er ist einfach wirklich, vielleicht einfach ein Freak of Nature, sag ich mal, und so, so gut, dass er einfach das Gesetz bricht. Ja? Von dem her völlig fair, dass du ihn hier einen Ticken weiter oben hast und auch näher an dem hast, wo ihn, glaube ich, so ein bisschen Konsensus haben wird aktuell.
Ich gucke gerade mal. Ja, DLF hat ihn im ADP an 10 tatsächlich sogar.
Ja,
ja, also wie gesagt, ich kann auch durchaus verstehen, also wie das ist jetzt hier auch absolut wieder, und da muss man wieder natürlich ganz klar die Grenzen ziehen. Das wäre jetzt auch für den Contender halt praktisch, und da wäre er wahrscheinlich noch ein paar Punkte höher. Aber wenn ich jetzt natürlich Rebuilder oder Retooler bin, dann will ich auf jeden Fall wahrscheinlich einen Javonte Williams haben. Nur das Ding ist, wenn ich jetzt einen Henry habe und gehe in Rebuild, dann kann ich wahrscheinlich irgendwie auch da wieder Anfang der Saison kann ich wahrscheinlich einen Henry gegen einen Javonte Williams Plus verkaufen.
Ja, nicht an mich zwar, das stimmt, aber ansonsten schon.
Ja, du bist... Ja,
also, ich glaube im Großen und Ganzen... Ja, ich bin tatsächlich, ich bin so Risiko... Ja gut, ich bin so, ja stimmt, ich bin so risikoavers, was diese Running Backs angeht, und mir sind sie einfach zu viel wert, als dass ich die alten Spieler bei mir habe, und da tue ich mir selbst als Contender sehr schwer, bin immer eher der hier zu früh verkauft als zu spät, ist eine Strategiefrage natürlich, und finde es aber auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, kannst du alles machen, aber dann läuft dir mein Derrick Henry 2 Touchdowns im Finale rein und du schaust mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
Ja, ist halt so, ne? Also, das genau. ist, und ich hab auch ein Team, um das zu sagen, da habe ich auch eine ganze Horde älterer Running Backs, und ich weiß genau, okay, das geht jetzt noch vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre gut. Und danach, also erstmal habe ich in der Zeit sicherlich noch das ein oder andere Sell-Window, soll es mal schief gehen. Oder aber ich reite das und gewinne vielleicht 3-mal in Folge den Titel, wenn es ganz gut läuft. Und dann, ciao, ne? Dann stört es mich halt auch nicht, wenn ich 3 Jahre nichts mit den Playoffs zu tun habe. Übertrieben gesagt.
Ja, klar.
Ne? Also
ja, dementsprechend, Logo, im Endeffekt, du willst ja dann sogar lieber dann wieder ganz an den Bodensatz der Liga, um dann schnell Value auch wieder zu gewinnen über die Rookies.
Ja, dementsprechend, wie gesagt, also hier eher auf der 13, aber natürlich ist das schon mal schwer, gerade so diese Running Backs in der Range von jetzt hier zum Beispiel für mich 12 bis dann später 20 zu ranken. Da kann man alles machen und da kann man auch für jeden irgendwie einen Case finden, klar.
Ja.
Genau, aber dann würde ich nochmal eine 14
für diese Folge.
Genau, das ist im Prinzip, ja, ich sag mal, die Light-Version von Derrick Henry. Das ist Nick Chubb. Ja, Running Back, der in einer Run-Heavy-Offense spielt, viele Touches bekommt, die eine gute O-Line hat, der Coach will den Ball laufen, ist auch 25,5 Jahre alt, also auch nicht mehr so brutal jung, ne? Und ja, aber wird halt auch nächstes Jahr irgendwo, wenn alles gut läuft, irgendwo ein Backend Running Back 1 sein in Production, nehme ich an. Und ja, dementsprechend hier auf der 14, wie gesagt, auch natürlich ein Spieler für einen Contender, auf jeden Fall.
Ja, toller Running Back an sich, super Rusher, glaube, da sind wir uns einig. Ja. Es fehlt einfach das Pass-Catching-Volume, um ihn weiter hochzupacken. Jetzt kommt er langsam in ein gewisses Alter leider, wo es dann schwieriger wird, den Wert zu erhalten. Bei mir ist er die Nummer 16, also relativ ähnlich zu deinem Ranking, und ja, etwas limitiertes Upside leider. Hat immer seine Blow-Up-Weeks plötzlich, wo er eben dir 2 lange Touchdowns reinläuft, weil er so gut ist und weil es auch in einem tollen Scheme spielt. Aber der Floor, oder das dauerhafte Ceiling fehlt eher ein bisschen. Der Floor ist sogar da. Aber dann ist da auch noch Kareem Hunt, der ein bisschen mitmuckelt in dem Backfield. Das ist auch nicht gerade angenehm.
Klar.
Ja, Dadurch ist das eigentlich, das glaube ich, fasst ganz gut zusammen, warum er bei uns einfach nicht in den Top Ten ist. Ich denke, da wird er
Nein.
nämlich bei vielen, vielen aktuell sein.
Ja, das ist aber übertrieben.
Ja, klar, für uns ist das irgendwo selbstverständlich, aber es ist ja nicht, es ist halt nicht ECR. Also ich sehe ihn mal, ich sehe ihn in Drafts, ich habe nicht grundsätzlich, oder es gibt einen Grund, dass ich einfach grundsätzlich keinen Nick Chubb Share bekomme, weil er
Ja.
zu tief, weil er zu früh geht für mich. Er ist
Ja.
an Running Back 16 nicht mehr da.
Er ist laut DLF ADP Running Back 7.
Ja, so, und
Vor
das ist
Cam
halt für mich
Akers.
nicht verständlich, ja.
Vor Cam Akers auf
Ja.
8. Ja, sorry,
Ja.
also das, also den, wenn mir jemand die beiden, also wenn ich einen Nick Chubb habe und mir bietet jemand Akers, dann ist das natürlich Smash Accept, ne? Also dann,
Ja, klar,
dann lege ich ihm
da
auch noch
lege ich
einen
all day
Second
long.
drauf.
Ja, genau. Da kriegt er auch wirklich einen Early Second noch oben drauf. Das ist mir
Ja.
scheißegal. Also, das
Ja,
ist,
also.
ja, genau. Nee, sehr gut. Das schließt unsere Folge für die Top Running Backs ab. Nächste Woche hören wir uns dann zu den, ja, zum zweiten Teil der Running Backs, wo wir dann nochmal ein paar Tiers durchgehen. Und ja, dann danke ich dir soweit schon mal für also für deine Zeit. Und ja, gut, wo kann man uns folgen, Phil?
Ja, gerne auf Twitter, @DynastyFlow, @49erFlow und @Phil8F90. Genau, da
Findet ihr
könnt ihr uns
natürlich alles
folgen.
in der Folgenbeschreibung, die Handles natürlich. Und
Genau.
auch, dass man uns bei PayPal unterstützen kann mit unter der Adresse dynastyflow@gmail.com. Da
Genau,
haben wir.
haben.
Ah, Mensch, ah, Mensch, das ist. Ey, komm, das mache ich gleich am Anfang der nächsten Folge. Da gibt es nochmal einen Shoutout an die Kollegen, direkt prominent am Folgenanfang. Denn das jetzt hier so an die letzte Minute zu packen, wird dem nicht gerecht.
Das
Das
stimmt, da hast
sagen
du
wir ganz
recht.
am Anfang, dass wir da Unterstützung bekommen haben, denn das ist nicht selbstverständlich und wir haben uns riesig gefreut darüber. Und ich habe es erst gar nicht gesehen, weil ich gar nicht diesen PayPal-Account tatsächlich gecheckt habe, so regelmäßig. Und dann hatte mal jemand nachgefragt, ob wir das eigentlich erhalten haben, weil ich nichts gehört habe und das tut mir sehr leid. Aber ja, ich möchte das auf jeden Fall erwähnen, ist mir sehr wichtig. Machen wir in der nächsten Folge dann.
Ja, du bist ja ein Schatzmeister, sind wir schon Millionäre und du merkst es noch nicht mal.
Genau. Völlig richtig. Super. Okay, gut. Dann danke ich
Perfekt.
dir. Wünsche dir
Danke
eine schöne
dir.
Woche und dann hören wir uns wieder.
Ja, dir einen schönen Urlaub.
Ja, Dankeschön, Dankeschön.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.